Und damit hier wieder herzlich willkommen zum Sternentor mit Clemens, das bin ich, meistens jedenfalls. Und dabei sein muss natürlich auch der
Thomas, hallo.
Hallo. Thomas heute nicht als Heinz Willi-Peter war es das letzte Mal.
Genau.
Etwas getarnt.
Genau. Nee, von der Frisur her könnte ich heute Raphael sein, aber.
Ja.
Da fehlt Raphael, mir der Bart.
Willi-Peter.
Raphael Heinz Willi-Peter,
ja, genau. Wir sind hier mehrere Persönlichkeiten. Ihr wisst es, chaotisch wie immer. Das geordnete Chaos sozusagen. Ja. Feedback haben wir bekommen. Ich würde es dieses Mal ein bisschen aufsplitten. Ist jetzt nicht so viel, aber wir hatten ja auch eine Abstimmung und deshalb, das bezieht sich darauf. Deshalb würde ich erstmal Feedback vorziehen, was damit nichts zu tun hat. Einen Moment, genau. Die letzte Folge, da hatten wir ja gepostet auf Twitter, dass sie einen speziellen Gruß hat für Ed Finselbix Tim. Und ja, Gregor Onkel 8028 schrieb dann, ja, so macht man das. Ja, Tim relativ unschuldig, so funktioniert das, ne?
Ja, wir können ja auch noch kurz für Hörer, die das nicht so mitgekriegt haben, ich hatte das Wort Psychostrahler benutzt auf Twitter und Tim sagte, ja, das habe ich ja ewig nicht mehr gehört, das kommt ja aus Perirodan. So gehört hast du es ja immer noch nicht, weil das war ja geschrieben und dann haben wir das ja in der vorletzten Folge haben wir das ja untergebracht. Also ich.
So viel dazu.
Also wenn ihr auf Psychostrahler steht, die vorletzte Folge hören, falls ihr es noch nicht getan habt, ja.
Genau. Von den News her hatten wir, glaube ich, bei der letzten oder vorletzten nochmal angedeutet, wenn ich mich recht entsinne, dass das Spiel Timekeepers, was ja derzeit entwickelt wird, also ist so ein Strategiespiel, weiß gar nicht, für PC denke ich erstmal oder wahrscheinlich auch für alle Plattformen, ist jetzt nicht so grafikintensiv oder das wird eh überall laufen. Da gibt es nun Gameplay. Was habe ich gesagt? Gameplay. Ich habe Gameplay gesagt, ne? Gameplay-Trailer, genau. Und es ist halt immer so, nicht immer, aber oft, man kennt es als Strategiefan, wirkt etwas vom Look her altbacken, ja. Ist man aber gewohnt, finde ich, und kommandosmäßig, falls ihr das kennt. Also die Gegner haben so, sagt man, Sichtkegel. Also könnt ihr euch gerne auf YouTube auch die Teaser-Trailer und so weiter anschauen. Mal gucken, wie es dann ist, wenn es fertig ist. Also das kann man jetzt noch nicht so, finde ich, gut beurteilen, ja. Da gibt's auf jeden Fall verschiedene Einheiten, also Leute, die man spielt, natürlich jetzt nicht den Maincast, sondern es spielt ja, ich glaube, nach Schlacht um Antarktis oder dazwischen so. Hat auch was mit Zeitreisen zu tun.
Ja, was auch irgendwie, das sowas taucht so ein Stargate ein paar Mal auf, aber ey, was hat das bitte damit zu tun? Also mal ganz ernsthaft.
Mal gucken. Ja, man spielt da jedenfalls eine SG-Einheit mit den Charakteren Eva McCain, weiß nicht, ob es irgendwie die Tochter von John McCain ist, keine Ahnung, oder ein Tribut, könnte sein, ist da wohl die Anführerin und Kampfsportlerin, hatte ich gelesen. Max Bolton, der ist so Sniper-mäßig wohl. Derek Harper, vielleicht hier aus Two and a Half Men mit dem Harper wie verwandt. Der hat wohl Drohnen, wie auch immer, keine Ahnung. Ich überlege gerade Drohnen in Stargate, naja. Ein Jafar gibt's auch, vielleicht so, in Anführungszeichen, Tialk für Arme, ich weiß es nicht genau. Der heißt Atta oder Atta?
Ja, noch irgendwie ein Jafar.
Yuga oder Shuga, X-U-G-G-A, Yuga, keine Ahnung, ist ein Una, der ist da auch wohl mit dabei. Ja, kommt dann wohl später zur Kampagne hinzu oder so in der Richtung. Ja, wir sind gespannt. Mal gucken, wie das dann aussehen wird. Genau, und wir durften ja auch beim Podcast Adventskalender mitmachen. Habt ihr vielleicht schon gehört? Wenn nicht, macht das gerne und hört auch andere Beiträge da natürlich.
Ja, kannst ja unsere Folge auch in die Shownotes mal
genau,
packen.
Genau, das mache ich wieder da rein, ja. So, dann hatten wir eine Umfrage auf Twitter. Eine kleine, da wollten wir mal eure Meinung zu der Thematik her, ob wir denn ab Staffel 3 die Sendung einfach umstellen, nicht mehr zweiwöchentlich, sondern dann auf jede Woche. Leider gab es auf Twitter haben wir das gemacht und bei Facebook-Seiten gibt es irgendwie jetzt seit, weiß ich nicht, kurzem diese Funktion nicht mehr. Deshalb hatte ich das da einfach als, dass ihr da kommentieren konntet, so gemacht und Instagram hatte ich jetzt nicht gemacht, nicht was dass wir euch da ausschließen möchten, aber ich finde es immer schwierig, weil bei Instagram muss man halt für alles immer noch irgendein Bild hochladen und das ist, ja, ich weiß nicht, das ist irgendwie zu schwierig für mich, da immer noch irgendwelche bestimmten Bilder rauszukramen. Ist halt nicht das Textmedium, ist halt Instagram, ist klar. Aber ja. Und ja, Thomas kennt das Ergebnis, glaube ich, auch noch nicht, oder? Ich weiß gar nicht.
Also das letzte Mal.
Oh. Disconnected. Server wurde gestoppt. Server Shutdown. Oh, bist du
ja.
wieder da?
Ja.
Okay. Alles klar. Wir hatten gerade hier einen Lockdown praktisch auf dem Server. Dabei sind wir jetzt frisch geboostert, ne, Thomas? Also.
Ja. Wir haben ja das Outer City-Ding, ne? Von wegen jetzt über dem Teamspeak ist das Ding ja weg, aber ist ja egal.
Oh, das City nimmt weiter auf. Bin ich ein bisschen raus gerade. Genau, wir hatten ja die Abstimmung und ich weiß nicht, Thomas, kennst du das Ergebnis schon? Wahrscheinlich nicht, ne?
Nee, ich habe zwischendurch mal reingeguckt, da waren 87 dafür, 13 dagegen. Genau. Ich glaube aber, die Umfragen gehen ja auch immer nur eine Woche oder sowas. Ne? Das ist ja
nee, so. Ich hatte es, ich weiß gar nicht, hatte ich ein oder zwei Tage? Ich hatte es nur so kurz als...
Ach so.
Ja, nicht so lange.
Also nicht repräsentativ, wie man
hier... Naja, es ist eh nicht, weil, ja... Wer weiß, wie viele Fans sich da hier Tritt-Accounts gemacht haben. Ja, okay. Aber ich fand schon, die Beteiligung war, hat mich trotzdem gefreut. War jetzt, finde ich, sogar mehr als bei ein, zwei anderen Umfragen, wobei so viel hatten wir ehrlicherweise noch nicht. Ja, auf jeden Fall habt ihr natürlich abgestimmt für die Option, dass wir das machen. Und zwar hatten wir auf Twitter die Frage gestellt, was würdet ihr davon halten, wenn wir ab Staffel 3 jeden Sonntag eine Episode veröffentlichen? Ja, verdammt, gab es als Auswahl oder alles bleibt, wie es ist. Ja, verdammt, haben wir 84% und alles bleibt, wie es ist, dann natürlich 16% abgestimmt, 25 ja, Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank dafür. Also fast nordkoreanische Verhältnisse hier bei uns. Wobei da sind es immer so 95% oder 97%, glaube ich.
Bin ich mir ja, nicht. Wobei viele Leute jetzt auch hingegangen sind und nur abgestimmt haben und auch nicht groß runtergeschrieben hat. Ne? Gerrit Ludwig hat ja geschrieben, genau. Dann wäre Chef Fontaine noch weiter hinter uns. Und
ja, aber wir hatten ja eh früher angefangen, von daher wäre das auch so der Fall. Deshalb finde ich das jetzt nicht so
problematisch. Ja, klar, das hattest du ja geschrieben. Genau. Er ergänzte ja noch von wegen, ich fand es bisher ganz nett, so etwa zwei Perspektiven zur gleichen Folge genau. zu bekommen.
Jetzt ist es dann vielleicht ein bisschen noch verzögerter, aber er kann ja, also wir halten ihn... Meistens jedenfalls nicht aktiv davon ab, Chef Fontaine zu hören, Thomas, oder? Also wir.
Was? Wovon redest du?
Genau, nee, ja. Ich glaube, hat da noch jemand geschrieben? Ich muss nochmal gucken.
Gerrit war der Einzige, der sich dazu geäußert hat. Die anderen haben nur abgestimmt.
Chef Fontaine meinte noch, ja, die haben ja nur Angst vor der Konkurrenz. Das war uns schon immer klar. Grüße an unsere Kollegen.
Warum haben sie das denn geschrieben? Weil drunter geschrieben haben sie es nicht.
Das stand dann, bin da auch nicht so drin in diesem Twitter-Antwort-Game. Ich antwortete wahrscheinlich auch immer mal falsch, aber es steht auf jeden Fall darunter. Ich glaube, direkt unter der Abstimmung. Irgendwie steht das
da noch Gerrit. Genau. Ja, okay, das ist, steht halt nicht in der Timeline. Du musst das eine andere Unterhaltung haben.
Und natürlich möchte ich auch die Stimmen von Facebook zu dieser Frage nicht ignorieren. Da hatte ich es halt so gemacht, dass, weil es die Umfragen natürlich da leider nicht ging, dass sie da kommentieren konnten, ja oder nein, oder was ähnliches schreiben. Dort schrieb uns unser Hörer Andreas Herren, das wäre super. Marcel Lepping, immer her damit. Martin Rohatsch, ja. Rosa von Einhorn ist, glaube ich, auch eine Hörerin von uns, die auch auf Twitter ist.
Ja.
Ohne jetzt stalkermäßig wirken zu wollen. Aber es ist so ein Name, den liest man und dann weiß man schon mal gehört. Sie schrieb uns, ja, das wäre super, freue mich immer, wenn ich eine neue Folge im Podcatcher ziehen kann. Ja, danke da auch für euer Feedback auf Facebook natürlich. Also ist die Sache jetzt beschlossen, ne? Müssen wir vielleicht ein bisschen vorproduzieren, was wir aber ja gerade jetzt schon machen natürlich.
Also guck mal, das ist so, weißt du, wir leben hier in Deutschland. Also das, was der Bürger will und wofür er abstimmt, ja. Oder so, ist ja doch was anderes, was hinten rauskommt.
Aber wir sind keine Politiker, es wurde jetzt abgestimmt und wir machen das so.
Ja, okay.
Ja, wie
gesagt, aber Clemens und ich haben uns da auch schon drüber unterhalten, an dem genau. Mal zwei Folgen an einem Tag nacheinander auf, dann ist das
nicht ja, so. Ja, das kriegen viel. Wir schon. Hinten, natürlich kann es auch immer mal sein, vielleicht das, was verzögert ist, weil, ihr kennt es ja, bisher konnten wir diese zwei Wochen immer einhalten, trotz technischer Probleme. Jetzt ist es natürlich ein bisschen, wir kriegen es irgendwie hin, es ist natürlich auch ein Lernprozess dann, aber das kriegen wir hoffentlich so hin. Und ja, wie gesagt, ich finde, da gibt es einige Vorteile. Zum Beispiel ist es aus meiner Sicht ein bisschen getakteter und von der Übersicht auch man, jede Woche ist irgendwas los, auch für euch natürlich da draußen. Da ist man vielleicht noch mehr im Thema als eh schon. Und ja, kleines Manko ist natürlich die doppelten Podcast-Hosting-Kosten. Aber wir machen da vielleicht nochmal so eine Spendenmöglichkeit, bauen wir vielleicht irgendwie ein, wenn das da möglich ist. Ich weiß nicht, ob es auf dem Blog irgendwie geht. Gucken wir mal. Wären dann, glaube ich, 25 Euro im Monat.
Nein, ich meinte, wann die Freebie-Variante nicht mehr greift, weil man zu viel reingeladen hat.
Ach so, und ja, Freebie ist es ja eh alles nicht, weil das kostet schon alles.
Ach so.
Ah. Ja. Ungefähr wären das dann, jetzt sind es, glaube ich, 12
pro Monat. Ich weiß es nicht, bei Podigy geht ja ein bisschen was umsonst. Ne?
Also nicht mehr. Also ich habe die Basic-Variante, das sind, glaube ich, 12 Euro im Monat. Und wenn wir es dann upgraden, sind es 24 oder 25, genau.
What?
Das ist schon ordentlich, ja.
Siehst du mal, wie lange ich mich mit dem anderen Podcast-Projekt noch nicht beschäftigt habe. Moment, da muss ich doch mal reingucken. Seit wann ist denn das so?
Leider wurde bei Podigy das auch, früher war es so, dass man in der nächsten Stufe 3 Podcasts haben kann. Jetzt sind es leider nur noch 2, aber ich habe ja da schon 2 drin. Da muss ich mit denen mal vielleicht in Verhandlungen treten, dass das da etwas, weiß ich nicht. Man kann da ja mal nicht fragen beim Support. Ich bin ja jetzt schon seit 2 Jahren Kunde. Ja.
Aber echt, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Das,
ja, genau, 12 Euro sind es im Monat aktuell und dann in der nächsten Stufe wären es 25 pro Monat. Ja, es läppert sich schon. Und ab und zu muss man halt je nach Länge der Folge nochmal eine Stunde dranhängen. Das sind da auch meist 5 Euro. Leider kann man nicht mehr eine halbe Stunde dazu buchen und so. Ja, muss man ein bisschen gucken, wie man es macht. Natürlich wird man die Kosten nicht einsammeln können, aber ein paar Euro vielleicht in die Kaffeetasse von euch Hörerinnen und Hörern ab und an. Ja, gucken wir mal, wie wir es machen.
Oh Gott, da müssen wir demnächst ja auch irgendwelche komische Werbung einspielen. Das finde ich immer gerade bei so großen Podcasts immer merkwürdig. Als ob die das nötig
hätten. Ja, bei so großen finde ich es auch ein bisschen schwierig. Bei kleinen finde ich es nicht schlimm. Bei Werbung bin ich auch zwiegespalten. Ich fände es gut, wenn die entweder am Anfang oder am Ende ist, aber leider ist es bei den meisten, die ich auch so höre und die das haben, immer so mittendrin 2- oder 3-mal Werbung. Das finde ich, unterbricht dann die ganze Nummer. Das muss auch nicht sein, ja.
Nicht wirklich, nein.
Achso, wir haben gerade einen Live-Kommentar sozusagen reinbekommen, als ich hatte ja eben noch auf Twitter das gepostet mit der Akte X-Folge Memento Mori, weil da gibt's wohl auch eine Stargate-Folge, die so heißt, bin ich irgendwie, ich weiß gar nicht warum, aber jetzt heute Morgen zufällig drüber gestolpert. Genau, und da schrieb Gerrit Ludwig, unser Stammhörer, Moment mal, mehr. Also da gibt's wahrscheinlich noch andere Episoden mit gleichem Titel. Das nehme ich da mal an. Ich weiß nicht, ist es unser erster sozusagen Live-Kommentar in diese Folge hinein? Ich glaube schon. Ich bin mir unsicher, aber könnte sein. Haben wir eine Stargate-Folge heute oder? Ja, ich glaube schon.
Echt, ja? Haben wir?
Ja, wie heißt sie denn im Original, Thomas?
Ich glaube, sie heißt Show and Tell.
Richtig. Und es klang so schön, deshalb habe ich es jetzt mal mit reingenommen. Im Russischen natürlich, ich kann heute nicht sprechen, Skashi i Pukashi. Finde ich, klingt sensationell. Und reimt sich auch. Und auf Deutsch Neue Feinde. Wobei der Titel auch hätte auch Neue Feinde, / ein paar Freunde. Ist ja auch egal. Es ist mit den Titeln immer schwierig in der Serie. Deshalb, naja.
Interessanterweise erschienen in Deutschland am selben Datum wie die letzte Folge. Also
genau.
Und es gibt irgendwie, also ich habe das noch nicht rausgekriegt. Ne? Also
ich glaube, die haben das hintereinander vielleicht. Ich weiß auch nicht.
Na, also manchmal gibt's 2, ja, ja. Dann gibt's mal 3 angeblich, dann gibt's wochenlang Pause, obwohl irgendwie nichts war. Und also
da war irgendwie bestimmt irgendeine VOG-WM oder irgendwas auf Pro7 und dann dachten die, ach, wenn wir das jetzt, ich weiß nicht ganz mehr. Ja, irgendwas war da bestimmt, ja. Hatte ich mir auch rausgesucht. Deshalb ist die Quote in Deutschland auch gleich geblieben wie letztes Mal. Genau, 2,05 Millionen Zuschauer. Genau, wann kam sie denn in den USA raus? Muss ich mal gucken. Genau, da war es nicht so, dass sie am gleichen Tag kam. Da kam sie am 26.02.99 auf Showtime, genau. Ja, geschrieben, Jonathan Klessner und Regie zum zweiten Mal, wenn ich das richtig
gesehen habe. Ja, beim letzten Mal war das erste.
Genau, Peter DeLuise. Ich glaube,
genau, von diesen Deckwood.
Ja, Vorsachen war es das, genau. Da können wir doch reinspringen, ja.
Ja, wir sind im Gate-Raum und wir sehen da 2 Techniker, die irgendwas auf der Rampe diskutieren. Man hört, wie das Gate angewählt wird, also es beginnt, ne, dieses typische Rotationsgeräusch und hast du nicht gesehen. Und erst dann, eine Sekunde später, kommt die Alarmglocke und dann hauen die erst ab, wo ich mir denke, hallo, das Gate, also man hört doch das Gate rotieren, ne, warum gehen die nicht direkt? Also warum warten die, weißt du, warum warten die erst bis irgendwie,
weiß ja, nicht, das ist langsame Reaktion, so Kaffee ist noch nicht durchgelaufen. Wer weiß.
Ja. Wobei, lässt sich doch ganz leicht erklären. Weißt du, da sind ja, vermutlich haben die ja so Alarm, hier diese Alarmleuchten oder sowas. Ja. Licht ist ja schneller als Schall, weißt du, wenn die angehen und dann man sieht das, ui, bevor man da den Schall hört.
Ja, das, wer weiß, ne?
Oh Mann. Ja, ein Techniker über das PA sagt dann Unauthorized Incoming Traveler. Dieselbe Stimme oder eine andere Stimme sagt dann Clear the Ramp, obwohl die Leute da ja schon irgendwie abgehauen sind. Das macht auch überhaupt keinen Sinn. Das ist auch geil. Ja, man sieht die Guards reinkommen, die sich unten dann aufstellen. Und Hammond kommt dann oben in den Observation Room und fragt dann, wer ist es denn? Und das ist auch geil. Weißt du, Hammond kommt rein, wer ist es denn? Weißt du, wenn man schon gesagt bekommt, Unauthorized Traveler, also wer soll es denn sein?
Wobei also Unauthorized... Ein Hellseher haben die da, weißt du, so an der Kugel. Warte, es ist, einen Moment, ich guck mal in die Kugel.
Ja, wobei an der Stelle ist es ja eh totaler Blödsinn, so von wegen, er fragt ja, wer ist es denn? Weißt du, so von wegen, also Unauthorized wissen sie ja noch gar nicht, das Gate ist ja noch gar nicht offen, es gab ja noch gar kein Signal oder das Ausbleiben eines Signales, ne? Das heißt, unscheduled wäre es ja eigentlich, ne? Unscheduled Passenger, Traveler. Das ist dann auch... Ne, und von wegen, who is it? Weißt du, er hat noch in einer der letzten Folgen behauptet, so wegen dieser Basis passiert nichts. Da fällt nicht mal ein Kugelschreiber runter, ohne dass ich davon was weiß. Weißt du, kommt da rein, wer ist es denn?
Ja, aber wir haben es ja von unserem Chef hier, Hammond, ja immer mal so verschiedene Signale. Erst irgendwie Aktenberge und hier in der halben Stunde richtiges Meeting und dann wieder, was, wo ist dieses Team gerade? Ich habe keine Ahnung. Wo ist SG5? Ich weiß es nicht. So nach dem Motto, ja.
Ja, das Gate geht auf jeden Fall dann auf. Die Iris wird geschlossen und SG5 und SG14 werden zwar draußen, aber die werden erst morgen zurück erwartet. Und die Iris wird dann aber aus irgendwelchen Gründen wieder aufgemacht. Hemp beschwert sich dann beim Techniker, hier, ich habe dir keinen Befehl dazu gegeben. Und er sagt, nein, ich war's nicht. Hier, es wurde nicht, ich habe es nicht geöffnet. Ja, machen sie es wieder zu. Schließt die Iris wird wieder geschlossen. Und,
da gab es auch so einen Song, ne? It wasn't me.
Ja, geht direkt wieder auf und nochmal, ja, schließen Sie den Scheiß, Sergeant. Und aber nee, der Computer, da wird seine Befehle werden überschrieben oder hast du nicht gesehen. Ja, keine Ahnung. Auch interessant, weißt du, ich habe mir auch schon gedacht, so wegen, ja, vermutlich haben die einfach, das SG-Center hat dann das WLAN aufgelaufen oder Passwort 123, weißt du, da hat sich jemand von außen.
Das hatten wir ja.
Von außen dann einfach, ne, hat sich vors Gate gestellt, hat dann das WLAN abgegriffen, hat dann Passwort 123 eingegeben und dann wird das Gate geöffnet. Könnte man von ausgehen. Ja, wir sehen einen ganz, ganz merkwürdigen Shot. Wir sehen nämlich, auf der Rampe ist die Kamera, aber mehr so weit unten. Nur man sieht von der Person, die da durchkommt, nur die Füße. Die sind so in so einen fusseligen Stoff eingehüllt. Also sieht eigentlich so vom Outfit her aus wie so ein Ewok. Auch wenn man ihn dann größer sieht, die Person. Das hat was von so einem Ewok. Weißt du, so braune, filzige Schühchen oder so. Es könnte mit die Klamotte, das sah wirklich aus wie so ein Ewok. Auch mit der entsprechenden Haube oben drauf. Man sieht noch nichts vom Gesicht. Es hätte auch ein Ewok sein.
Ewok als Mönch.
Auch ja, so eine Mischung. So ein Ewok war auch genauso groß wie ein Ewok. Also, ja, wir springen runter aus dem Kontrollzentrum und in den Gate-Raum selber. Und der Besucher zieht dann die Haube vom Kopf. Und darunter versteckt sich ein junger Knulch. Ne, so ungefähr so um die 10 wird gespielt von Jeff Gulka, hat einmal in Millennium mitgespielt. Und viele Leute werden ihn kennen. Das ist Gibbon Price aus den X-Files.
Genau, hat sich jetzt in der Serie irgendwie vertan, im falschen Set in Kanada rumgelaufen, ist da so reingestolpert durchs Gate.
Ja, das ist dann ein Crossover. Akte X meets die Ewoks und featuring Stargate.
Genau, Thomas, ich sag's glaube zum zweiten Mal in diesem Podcast, wir werden unglaublich reich.
Ja, mindestens. Ja. Er hat insgesamt aber nur 18 Rollen gemacht. Das waren jetzt zwei davon. Aber wie gesagt, Gibbon Price ist auf jeden Fall das, was man vermutlich da draußen so kennt. Er schaut sich um, lacht ein bisschen und sie sehen unten, das ist auch, haben wir das schon mal gesehen?
Was denn?
Da unten sind ja die Soldaten und die verstecken sich hinter so Schilden, also wie man das so bei so Riots bei der Polizei kennt, ne? Also hier diese Stahlschilde oder was auch immer, Polymerschilde oder sowas, ne? Hinter denen die sich dann verstecken und dann er lugt so draußen drauf vor. Aber haben wir sowas schon mal gesehen, dass die da so Schild benutzen?
Bin ich mir unsicher. Also ich weiß, diese MGs, die zwei an den Seiten praktisch zu diesem Stargate-Aufgang, da ist es immer so dran, aber diese anderen bin ich mir unsicher. Auf jeden Fall.
Ja, okay, das sind ja so MG-Nester, ist das ja natürlich.
Bei den anderen, ich könnte sein, dass es zum ersten Mal ist. Und der da hervorlugt, ist natürlich unser Regisseur. Der hat hier einen Cameo-Auftritt. Peter DeLuise ist es, ja. Ich weiß nicht, ob
es... Genau. Ich hatte an späterer Stelle hatte ich mir das aufgeschrieben.
Passt jetzt hier gerade gut deshalb.
Ja, der Junge geht die Rampe hinunter und trifft dort auf der SG-1 und Hammond. Wobei das auch interessant ist, ne? Jedes Mal, wenn das Gate aufgeht, ist SG-1 da.
Die haben also kein Leben, also die.
Die haben keine Freizeit, die sind hier auf Mission und.
Die haben Bereitschaft, das ist Rufbereitschaft.
Ja, wobei wir sehen ja vermutlich die meisten Sachen ja auch nicht. Das heißt ja SG-1, ne? Wir sehen ja nicht, wenn SG-3 auf Tour ist oder hast du nicht gesehen, ne? Also, vielleicht gibt's da viel bessere Sachen. Also, manche Sachen hier bei SG-1, die sind ja quietsch langweilig.
Kriegen wir hier nur diese blöden Folgen vorgesetzt, Thomas, aber jetzt ist aber. Jetzt, so kommt es raus.
Lieber die Fortsetzung SG-2 oder SG-27, das ist viel spannender.
SG-2 irgendwie voll die Schlacht mit 30 Raumschiffen und hier so, ja, Planet.
Wobei bei verrückten Sachen, ich muss mal kurz, machen wir eigentlich nach Universe auch die Trickserie noch?
Die habe ich noch gar nicht gesehen, also ich bin dafür, ist bestimmt spannend.
Okay. Also
habe ich wirklich noch nicht rangetraut. Okay. Wahrscheinlich aus gutem Grund, oder? Also Thomas, du kennst sie ja schon.
Ja. Das ist was ganz anderes.
Wie viele Folgen waren
das? Das ist so das Prodigy unter, so wie Prodigy bei Star Trek zu. Ich habe keine Ahnung, ich glaube, es war nur eine Staffel.
Okay, ja gut. Und wahrscheinlich auch eher so, waren das dann 45? Nee, 20 Minuten oder sowas bestimmt. Oder
ja, so Trickfilme.
Ja, okay.
Aber wir kommen vom Thema ab, Hammond befiehlt hier, durchsucht ihn und meint aber O'Neill unterbricht ihn und sagt dann hier, wie wär's denn, wenn Carter das tut? Sie kann ja auch anderes Zeug detektieren, ne? Also Carter als ehemaliger Host geht dann vor und sagt dann, ja, wie ist denn dein Name? Auch wieder davon ausgehend, dass er Englisch spricht. My name is Sam. Ich muss dich untersuchen, vermutlich auf Dinge, von denen du keine Ahnung hast, aber nur um sicher zu sein. Und Carter fasst den Jungen auch am Kopf an und vor allen Dingen an seinen Ohren, wo ich mir dachte, ey, sind wir jetzt bei Deep Space Nine und macht die Umox oder so? Das ist eine sexuelle Belästigung.
Also, ist es ein Ferengi?
Oh Mann. Also keine Ahnung, sie streicht ihn über den Kopf, fummelt ihm an den Ohren rum, wo ich mir denke, hatten wir schon mal was mit Ohren? Ich glaube nicht.
Nee.
Sie dreht sich dann um und sagt dann, nee, er ist kein Go'uld oder Jafar, ich kann keinen Marquarder in ihm spüren. Nur soweit ich das beurteilen kann, ist er sauber. Und O'Neill dann, ja, was macht er dann hier? Und dann spricht der Junge zum ersten Mal und sagt, ich bin hier, um euch zu warnen. End-Teaser, Opening Credits. Und wir hüpfen in die Krankenstation.
Da sitzt jetzt dieser Junge auf dem Bett und Doc Frazier ist da, Carter, Hammond und O'Neill. Unsere Ärztin fragt dann, also die fragt nicht, sondern stellt fest, ja, ich beurteile das so, ja, ist ein Mensch, ja. Und O'Neill fragt irgendwie kritisch nach, keine Bombe in der Brust oder hier vielleicht ein bisschen Biogefahrenquellen im Zahn. Okay.
Ja. Oh, das wäre doch eigentlich wieder die Position für Dr. Warners Diagnose. Also sie stellt fest, er ist ein Mensch. Was hätte Dr. Warner wohl diagnostiziert?
Es ist möglicherweise ein Lebewesen, vielleicht aber auch nicht.
Oh, das können unsere Hörer aber immer mal drunter schreiben. Das ist natürlich dann auch lustig. Was hätte Dr. Warner hier wohl diagnostiziert? Dr. Frazier sagt, er ist ein Mensch.
Ja, macht es sehr gerne in den Kommentaren.
Was hätte Dr. Warner für eine Lebensform festgestellt?
Und dann am besten immer das Gegenteil machen, was er macht. Dann ist man auf der sicheren Seite. Egal, ob man jetzt medizinisch geschult ist, einfach das Gegenteil machen, dann das ist schon besser, automatisch. Genau, sie meint dann noch, ja, das ist hier alles geprüft, nee, da gibt's keine Bedrohung für uns und er sei halt ziemlich schwach, unterernährt, vielleicht, Carter fragt nach dem Namen und der versteht, so nehme ich mal an, die Frage nicht oder falsch oder will sie nicht richtig verstehen und sagt dann so Richtung O'Neill, ja, hier, du bist Colonel O'Neill, woher wusstest du denn das? Ja, die Mutter habe ihm das gesagt. Er zeigt der Junge jetzt so ein bisschen weiter ab von Frazier so irgendwo hin in den Raum. Aber da ist jetzt eigentlich nur das leere Bett. Jedenfalls offensichtlich für uns zu sehen. Und O'Neill auch ein bisschen verwundert. Ja, Mutter und der Junge.
Ja, er hört gerne Rammstein.
Warum? Ja.
Mutter.
Oder gab es da nicht die Ärzte? Junge, warum hast du nichts gelernt? Waren die Ärzte, oder?
Ja.
Gab es auch so ein Lied, ja. Naja, sie sagt eben, ich soll nur mit O'Neill sprechen. O'Neill, sagt aber hier, das sind alles meine Freunde, hier Vertrauen, kannst du auch denen. Und der Junge dreht sich aber wieder in diese Ecke, wo eigentlich nur dieses leere Bett zu sehen ist. Und dann wieder zu O'Neill. Ja, Mutter meint, ich soll mit dir sprechen. Und Und Neil dann, ja, okay, warum das denn? Ja, sie habe dich eben da beobachtet und ja, sie mag dich auch und du bist eben vertrauenswürdig. Und Neil etwas, ja, unbeholfen in den Raum, ja, okay, vielen Dank, Ma'am. Wie lange beobachtet sie mich denn schon? Ja, 4 Wochen lang. Wochen? Hä? Und jetzt kommt auch raus, zum ersten Mal wohl, sie folgte praktisch dem Stargate SG-1-Team, unserem Team hier durchs Gate und sie beobachtet da alle. Der Junge guckt wieder da in diese, zu diesem leeren Bett, ne? Und ja, seit hier das mit Tonani war, also hier wird nochmal auf diese Folge Bezug genommen. Ist aber gefühlt schon doch länger her, finde ich, aber gut.
Ja, die haben einfach einen scharfen Zeitplan, also.
Ja. Und aus praktisch diesen Interaktionen mit Tonani und diesem Volk sagt eben die Mutter von dem Jungen wohl, ja, O'Neill, du bist jetzt hier ein ehrbarer, der einzige ehrbare Anführer von deinem Volk. Und du wolltest auch nicht das Mineral, of Trust. Ja, Mineral stehlen von dem. Ja. Wieso vertraust du dann nicht meinem ganzen Team? Fragt O'Neill. Aber der Junge bleibt dabei, du bist hier der Chef. Mutter sagt es auch, ja. Und Hammond meint dann, ja, lasst uns mal hier nur einen Moment in den Korridor gehen. Ja, das tun die meisten dann, bis auf O'Neill, der bleibt da.
Nee, es ist noch eine Wache im Hintergrund zu sehen.
Ach so, ja. Wie soll ich den nicht nennen? Und der Junge, habe ich keinen Namen. Wie nennt dich denn die Mutter? Und die einfach, also der Junge so, ja, Sohn, bester Name, ja. Sagt gar nichts aus, meint O'Neill der Name. Und naja, ist auch eher eine Beschreibung. Das stimmt wohl, sagt O'Neill. Und der Junge meint, ja, Mutter sagt, du hast auch einen Sohn. Und naja, er hatte einen, ist jetzt weg, meint O'Neill. Wie war sein Name? Und das war natürlich Charlie. Wir erinnern uns. Der Junge findet den Namen irgendwie auch toll. Kann ich dich denn so nennen? Ne? Und zack, alte Wunden erfolgreich freigeschaltet, geöffnet. O'Neill stimmt zu. Und genau, dann bin ich Charlie, sagt er. Begrüßt ihn nochmal jetzt als Hallo Charlie, ne, mit Handschlag. Nenn mich doch Jack. Und das macht er dann auch. Ja, woher kommt ihr denn? Und Charlie meint dann, ja, das ist ein Planet, der heißt Retalia.
Das ist auch geil. Vor allem in dem Kontext. Heißt du, weil wir kommen ja später noch drauf, was denn da so passiert, kommen wir gleich drauf, aber ich musste bei Retalia direkt an Retaliation denken.
Ich dachte eher an Alitalia.
Also, nee, ja. Aber es ist irgendwie Retaliation, weißt du? Geil, Retalia.
Und ja, schöner Planet oder so, was in der Richtung fragt O'Neill. War er wohl mal, laut Charlie, bis die meisten Reeto von bösen Kreaturen mit glühenden Augen vernichtet wurden. Kommt uns nicht unbekannt vor, sagt auch O'Neill.
Was, und, wie, was, wo? Habe ich noch nie gehört.
Und Charlie sei eben hier, um ihn zu warnen. Hat er ja auch im Teaser schon vorm Vorspann gesagt. Ja, er bedankt sich der O'Neill. Und, aber das mit den Goa'uld wissen wir schon. Aber nee, nee, der sagt, nee, das nicht die Goa'uld, sondern es wären die Reetu-Rebellen. Und die haben vor, hier euch zu eliminieren. Oha. Und dann springen wir in den Konferenzraum. Rüber.
Wir sehen SG-1, Hammond und Fraser. Carter erzählt, sie hätte eine Level-1-Diagnostik von der Iris durchgeführt und ja, es sah so aus, als wäre die Iris von einem anderen Terminal kontrolliert worden. Ne? Also like ein Override, wie so ein Override. Und, ja, keine Ahnung, die Software-Spezialisten würden das momentan untersuchen und Hammond wendet sich dann auch an O'Neill und fragt dann hier irgendwas Neues über den Jungen. Ja, jetzt kommt eine Aussage, ich weiß nicht, woher, wieso, weswegen. O'Neill sagt nämlich, das ist, Beste, was ich sagen kann, ist, dass das Kind wohl ein Goa'uld-Massaker überlebt hat. Hä? So, ja. Das wird von niemandem erwähnt.
Nee. Hat das wieder ist, so eine Eingebung, ein bisschen.
Das ist eigentlich so eine Dr. Warner-Diagnose. Das ist irgendwie.
Ja, okay, also wobei, ja, man, also es, der O'Neill extrapoliert da ein bisschen den Dialog, weil der Junge hat ja gesagt, ja, die meisten Reo-Eto irgendwie wurden von denen mit glühenden Augen vernichtet, aber.
Ja, das kommt ja erst später. Ne? Also,
so ganz spezifisch wurde das nicht gesagt.
Ist ja jetzt noch nicht so. Also bis dahin könnte er gar nichts sagen, ne? Also. Ja, Fraser sagt dann auf jeden Fall hier, das würde auch Mutter erklären, ne, so von wegen könnte ne, was Psychologisches sein, ne, der bildet sich dann einfach irgendwas ein, ne, dass sie ihn nie verlassen hätte und ja, dass sie immer bei ihm sei, also ihr Geist und der mischt sich dann auch ein hier, aber was ist dann mit den Salish und ja, woher wussten sie auch von meinem Kind und könnte er vielleicht ein Telepath sein oder sowas? Ja, Fraser, keine Ahnung, gucken wir mal, was bei den Untersuchungen rauskommt. Wobei sie ja eigentlich schon Untersuchungen gemacht hat. Aber sie machen wohl scheinbar noch mehr Tests. Ja, Tiag kommt dann auf das Wesentliche zurück und fragt dann hier, was ist denn mit dem Reetu-Attack? Was machen wir denn daraus? Und Ja, aber Kat, aber das macht doch irgendwie gar keinen Sinn. Und die Geholt greifen die Reetu an, die Reetu-Rebellen greifen uns an und ja, Hammond dann auch. Hier, determiniert mal bitte die Zuverlässigkeit dieser Aussagen und ja, geh doch mal bitte mit, Colonel O'Neill dahin. Hör dir mal an, was der Junge so über die Reetu erzählt und also über den Angriff auf die Reetu erzählt, ob das irgendwie nach Goa'uld Tactics klingt und wir wechseln in die Krankenstation.
Dort liegt Charlie da auf diesem Bett und Fraser streicht ihm da ein Pflaster, macht den Pflaster auf den Arm. Ja, hat doch nicht wehgetan, sagt sie. O'Neill kommt mit Teal'c da herein und Charlie sieht ihn dann in Teal'c und ist ein bisschen, hat Angst, rennt dann etwas.
Das ist, hier habe ich zwei Sachen, bevor du weitergehst. Zum einen, wie ist Dr. Fraser da hingekommen? Weil die saßen ja bis gerade am Tisch und das war ja eigentlich, ne, Colonel O'Neill kümmern sich darum und nochmal mit dem Jungen. Das heißt, es sind eigentlich alle gleichzeitig aus der Krankenstation raus.
Und da ist auch noch ein Mini-Stargate, ist es schnell
durch. Ja, das, und das andere ist, Charlie hat Angst vor Teal'c und das macht an dieser Stelle eigentlich auch gar keinen Sinn. Also wenn die Mutter, wenn es die denn wirklich gibt, ne? Also das weist jetzt eigentlich eher darauf, dass er sich wirklich Mutter einbildet, weil hätte Mutter ihn jetzt länger beobachtet, also O'Neill länger beobachtet, würde sie Teal'c kennen und hätte ihren Sohn dann auch irgendwie vorgewarnt.
Dass der so aussieht, aber nicht böse ist, sozusagen.
Ja, ja, dass das ein Jafar ist und dementsprechend nicht böse ist. Vor allen Dingen, das ist auch irgendwie, also wir kommen ja auch später drauf, ne, was ist mit dem Jungen, aber mal ganz ernsthaft. Also wenn ich ein Kind in die Welt setze und das so kurz vor knackig, ich weiß nicht. Nee, wir gehen gleich drauf ein, das wird ja zu viel spoilern.
Jafar, sagt der und O'Neill zu Teal'c, das kennst du wohl, ne? Und O'Neill fängt dann Charlie auf und hält ihn so ein bisschen an den Schultern auch, ne? Ja, Charlie hier, Charlie, alles gut. Nee, der ist ein Jafar, will mich töten. Genau wie den Rest der Reetu und nee, sagt O'Neill. Das ist ein Guter. Ja, hat mir auch mal das Leben gerettet und er hasst die Goa'uld, genau wie du und Charlie, aber nein.
Das ist auch, vor allen Dingen, ne? O'Neill sagte, er hat mir mal das Leben gerettet. Das ist schon häufiger passiert und, eigentlich wäre das wieder so eine Szene gewesen, wo dann, ne, Teal'c hier, guck doch nicht so böse, lach doch.
Achso, ja, und dann grinst er so und dann alle haben noch mehr Angst als zuvor. Ne.
Oh, geil.
Teal'c wirkt irgendwie etwas beunruhigt und um Himmels Willen, meint O'Neill. Und die steht dann auf, wendet sich da im Raum herum. Ja, hier, sieh mal, Mom, sagt er, du hast doch gesagt, du kannst mir vertrauen. Und okay, Teal'c ist der ist gut, sag ich dir jetzt. Und das gilt eigentlich auch für alle auf der Basis. Okay. Charlie zeigt dann irgendwie nach rechts, so, die ist übrigens da drüben. Ja, okay, sagt O'Neill. Und Charlie sagt dann, ja, die Mutter habe jetzt gesagt, ja, ich soll nur dir vertrauen und den anderen Mitgliedern von SG-1. Also nicht jedem, der da rumläuft im Stützpunkt. Ja gut, sagt O'Neill. Und Teal'c geht dann auf den Jungen zu und freut sich dann, den kennenzulernen. Sieht dann aber ein bisschen schockiert aus, wo er dann näher bei Charlie ist und O'Neill kniet neben Charlie auch. Ja, wir müssen dir hier ein paar Fragen stellen über diesen Angriff auf deine Leute. Kannst du da irgendwas sagen? Teal'c, mittlerweile sieht er ein bisschen aus, als ob er irgendwie so Schmerzen hat oder irgendwie mega unbehaglich. Irgendwas ist da. Er entschuldigt sich auch, ne? Sorry, ich muss hier irgendwie jetzt mal raus aus dem Raum. Und ja, O'Neill sagt, warte mal kurz hier, Charlie, Mutter. Und ja, verlässt da auch mal kurz den Raum. Und wir springen in einen Gang vor der Krankenstation. Ja, was ist denn hier los? Fragt O'Neill. Und Teal'c meint, ja, irgendwie mein Symbiont, der ist ein bisschen, ne, als wir den Raum da betreten haben, irgendwie unruhig, irgendwas ist da. Kann es aber auch gar nicht so richtig benennen, der Teal'c. Habe er so noch nicht erlebt, dass da so eine Störung oder Unwohlsein war. Und an dem Kind sei irgendwas ungewöhnlich. Und er rät eben zur Vorsicht. Ja. Hatte O'Neill auch vor, meint er. Teal'c meint auch nochmal, also geht doch mal auf vorherige Folge ein hier. Ein Kind gab es auch schon mal als eine Art mächtige Waffe. Hatten die Goa'uldes ja benutzt, ihr erinnert euch. Wie hieß sie? Cassandra war es, ja. O'Neill führt dann weiter aus, ja, hier, wir haben ihn doch auf alle Betrogen untersucht, beziehungsweise Carter und Fraser, und da ist ja eigentlich nichts bei rausgekommen. Fraser kommt dann auch in den Gang und sagt es auch nochmal, ja, hab jetzt wirklich nichts gefunden, nur der ist halt eben in schlechter Verfassung, der Junge, und noch schlechter, als ich eigentlich beim ersten Check-up annahm. Hauptorgane irgendwie, da stimmt was nicht. Ein Defekt irgendwie angeboren ist auch vorhanden. Und ich so, oh Gott. Fraser präzisiert es nochmal, ja, irgendwie, es wirkt ein bisschen merkwürdig, also als ob Mutter Natur in ihn aller Eile da irgendwie, also als ob er da irgendwie so zusammengesetzt wurde, und da gab es wohl auch ein paar Fehler, also Herzklappenfehler habe er, Nierenfunktion ist wohl Schrott. Die Lunge ist auch nicht so in gutem Zustand. Also ohne aggressive medizinische Maßnahmen wird er wohl nicht älter, als er eben jetzt ist.
Wobei, hier an der Stelle, das ist eigentlich auch wieder so eine Dr. Warner-Diagnose. Weil ne, die Frau, gute Frau hätte sich ja eigentlich darüber wundern müssen, also bei den ganzen Defekten, dass er überhaupt so alt geworden ist. Der ist ja, der sieht ja aus wie 10.
Ja, genau.
Also da müsste man sich schon wundern und vielleicht mal ein paar genauere Untersuchungen machen. Also
vielleicht hat ihr die Zeit mit Dr. Warner Augenstützung auch nicht so gut getan. Ja. Und ihr fragt nach, ob sie ihm trotzdem helfen kann und das, ja, sie sagt vielleicht, aber ja, ist eben jenseits von dem, was hier die unsere Medizin, was wir hier haben, so alles ausrichten kann. Also irgendwie muss man mal schauen. Wirkt jetzt nicht so zuversichtlich jedenfalls. Sie zeigt ihm dann noch einen Gehirnscan, irgendwie ein Bild davon, einen Ausdruck. War es ein Ausdruck? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, ne? Sagt eben, ja, das ist hier der CT oder so Scan. Man sieht da eben im unteren Teil des Hirnstamms, wo der in Anführungszeichen normale Mensch da die retikuläre Formation haben und da, wo eben die Wachsamkeit und Wahrnehmung für Dinge angesiedelt ist, das ist hier bei diesem Jungen komischerweise doppelt so groß, wie das bei uns so ist. Und ja, das könnte eben sein, warum er wusste, dass du da einen Sohn hast und weiß ich nicht, hat er irgendeine Wahrnehmung oder so. Und könnte eben auch erklären, warum er eine Wirkung auf Tierex-Symbionten dadurch habe. Finde ich aber auch ein bisschen komisch, nur weil das Gehirn da größer ist.
Ja, also bitte, die haben doch bestimmt einfach nur Given Praises X-Ray nochmal wiederverwendet. Also.
Ja. Ja, genau. Und ja, was hat er denn jetzt hier? Irgendwas, irgend so eine telekinetische Nummer, meint O'Neill.
Das ist auch geil. Wie kommen die da drauf? Weißt du, gerade wird noch erzählt, ne, das ist irgendwie das retikuläre System, ne, von wegen hier Alertness, Perception und sowas.
Der hat die ATX-Folge gesehen, der O'Neill, deshalb.
Und jetzt kommen sie auf ESP und Telekinese. Was? Nein?
Genau, Fraser weiß es auch nicht, ist da aber wohl skeptisch, was diese Dinge betrifft, ist also nicht so esoterisch unterwegs wie einige andere aktuell. Sie geht dann auch weg und ja, O'Neill irgendwie nur so, ja, könnte eine Menge erklären. Und dann springen wir auch wieder auf die Krankenstation.
Genau, O'Neill ist da wieder mit Charlie und fragt ihn dann auch hier, sieht's denn aus, warum wollen uns die Retu denn überhaupt angreifen? Und Charlie stellt nochmal klar, dass es die Rebellen wären und nicht die Retu.
Oh, wir kriegen gerade noch einen Live-Kommentar rein auf Twitter. Sekunde, sorry. Genau, vom Akte X-Cast. Wir haben auch gerade aufgenommen. Sehr gut. Grüße an euch. Das ist ja eine super Folge schon. Okay, weiter geht's.
Ja, ey, guck mal, der Akte X, ey, boy, das ist mal, die haben mal ESP, also mal bitteschön. Wir reden hier über Gibson Praise und dann.
Wahnsinn, ja. Super.
Aber lass mich überlegen, sie sind bei. Ich glaube, nee, Gibson Praise sollte in der Folge nicht vorkommen, die sie gerade aufnehmen. Ich
weiß gerade gar nicht.
Ja, okay. O'Neill präzisiert sich dann, ja, warum wollen uns die Rebellen angreifen? Und ja, das ist doch ganz klar. Because the glowing eyed people attack the Reto. Ja, okay, die Gua'uld. Die Rebellen glauben, dass die Gua'uld, also er sagt die ganze Zeit glowing eye people anstatt Gua'uld, dass sie zu mächtig seien, um direkt angegriffen zu werden. Und ja, ich weiß gar nicht, wie heißt es denn im Deutschen? Ich habe gar nicht nachgeguckt, was ist denn Attrition? Ich kann mir was...
Ich hatte es mir da gar nicht noch irgendwas notiert, deshalb weiß ich es gar nicht.
Can be destroyed, only be destroyed by attrition. Moment, ich schau mal nach. Also ich kann mir was im Englischen drunter vorstellen, ich weiß aber nicht die direkte Übersetzung. Ach, Zermürbung.
Zermürbung, stimmt, ja. Sagt er auch dann.
Abrieb,
ja.
Verschleiß,
Die Zersetzung sagt er auch noch, genau. Daniel sagt es dann ja, durch Zersetzung, später jetzt gleich.
Ja, ja, Attrition, ja, genau. Aber das ist so alles mögliche. Zermürbung, Abrieb und hast du nicht gesehen. Ja, Daniel erklärt das dann auch nochmal, ne? Die Gradual Diminution of Strength by Number. Ja, ich weiß, was das Wort meint. Ich weiß nur nicht den Kontext, sagt und ihr dann auch. Und ich mir denke, nein, vermutlich wusste er nicht, was das heißt. Ja, Carter stellt dann fest, ja, oh Gott, sie wollen vermutlich alle Possible Hosts töten und wenn die Gua'uld keine Hosts mehr haben, dann müssen sie wohl aussterben. Und ja, Carter, das ist doch völliger Schwachsinn. Billions von Possible Gua'uld Hosts, also eher mehr, ne? Also von wegen, wir haben Milliarden schon auf der Welt, da gibt es dann zig hunderte Planeten, wo nochmal, wobei die Populationen dort ja eigentlich eher geringer sind, also was ich weiß, okay, Billions, ja. Also Milliarden werden schon sein, aber Tiak dann, ja, aber das sind doch nicht alle Menschen, wobei das ja auch Quark ist, wir wissen ja, ne, auf den meisten Planeten leben Menschen und Also, ich weiß nicht, das ist irgendwie, also der Plan dieser Reitu-Rebels ist totaler Blödsinn und
Ja, fand ich auch. Die Prämisse ist ein bisschen merkwürdig,
das
genau.
ist also wirklich Mumpitz, das ist Schwachsinn. Und vor allem dann Teal'c dann auch sagt, ja, die sind doch nicht alle menschlich. Ja, es hat ja auch keiner davon gesagt, dass die Reitu nun die Menschen auslöschen werden wollen oder was auch immer. Sie fangen halt nun mal
Erstmal
erst mit
alle
den Menschen
auslöschen und
an.
dann, ja, sehen wir weiter. So denkt die Rebellen da, ja.
Ja, Charlie ergänzt dann auf jeden Fall, dass seine Mutter da dem zustimmt und die Central Authority der Reitu hat sie deshalb hier hingeschickt und Daniel dann, hier, Charlie, wie sieht's denn aus? Bist du ein Reitu? Nee, ich bin ein Mensch. Und deine Mutter ist aber Reitu? Ja, natürlich. Und ja, aber wieso können wir? Und das ist, weil aus diesem Grund können wir sie nicht sehen. Daniel dann, ja, wie kannst du sie dann sehen? Ich bin special. Ah, nee, weißt du, auch diese, das hätte man sich ja auch sparen können, ne? Special How, weißt du? Wir haben doch vorhin schon rausgefunden, dass dieser Perception-Teil im Gehirn bei ihm größer ist und dass es vermutlich daran liegt, weißt du, jetzt nochmal irgendwie hier macht, also dieser Dialogschnipsel macht überhaupt keinen Spaß. Ja, wie denn? Und ja, Mutter hat mich erzeugt, damit ich hier als Vermittler diene und oh, she created you und ja. Accelerated Growth, ja, hätte wohl dafür gesorgt, dass sein Körper hier irgendwie zusammenfällt. Deswegen hätte er irgendwie noch schneller kommen müssen. Wobei das eine bedingt ja das andere eigentlich. Also man hat schneller kommen müssen, deswegen hat man dieses Accelerated Growth benutzt. Also das ist irgendwie so, da beißt sich irgendwie so die Schlange in den Schwanz.
Ja.
Eine Ursache und Wirkung irgendwie vertauscht. Hamilton, ja, hier, wie sieht denn das aus? Carter, passt das? Ja, theoretisch, ja, ne, Quantum Physics, Particles and Waves, Handy Retour dann irgendwie 180. Also ist eigentlich so Technobubble, ne? Ob das
Ah,
irgendwie
ja.
stimmt mit den 180 Grad entgegengesetzt zu unserer Phase auf dem subatomischen Level, ob das Licht dann wirklich dann. Man weiß es nicht. Es ist
Wir
halt.
glauben mal unserer Wissenschaftlerin einfach.
So ein Technobubble. Und Neil fasst da nochmal zusammen. Also ein Angriff von einer unsichtbaren Armee und Teal'c stellt das dann auch nochmal fest. Auch interessant, ne? Vorhin, Teal'c steht da rum. Ne? Vorhin war im, oh Gott, oh. Weißt du, und jetzt so, ach ja, bla bla, Smalltalk, weißt du, nix. Also das ist auch so unstringent durch diese Folge. Teal'c dann auch, ja, wenn der Reto in diesem Raum ist, dann kann man doch wohl durch das Stargate und kann wohl auch die Iris kontrollieren und
Tilk-Symbiont hat sich so angepasst.
oh Mann. Hammond, das ist auch geil. Ne? Hammond, son, how did your mother do that? Und das Hammond. Und Charlie dann so, ich werde nicht mehr Sohn genannt. Nennt mich doch Charlie oder nenn mich doch Charlie. Ja, Charlie, wie hat deine Mutter die Iris kontrolliert? Und ja, sie ist schon vor ein paar Wochen gekommen. Sie hat euch beobachtet, wie sie auch die Iris kontrolliert und ja, als die Zeit kam, dann hat sie sie aufgemacht, ne, wie ihr das tun würdet. Aber auch interessant, auch das ist eigentlich blödsinnig. Na, also von wegen, wenn Mutter dann schon ewig in 3 Tage da ist, hätte sie gar nichts mitbekommen, dass jetzt irgendwie die Not besteht, dass man den Charlie da irgendwie schneller kreiert oder so, ne, und dann darüber schickt. Also vor allem, wie haben die miteinander kommuniziert?
Ist sie
Also
dann immer, hat sie heimlich nachts, wenn keiner aufpasst, das Geld angewählt und ist zurück, oder?
das ist
Ja.
auch totaler Blödsinn. Das ist Quatsch.
Ja.
Na, also klar könnte man jetzt einen Termin ausmachen, wenn aber ein fester Termin ausgemacht wäre, wozu dann das Accelerated Growth? Dazu kommen wir aber gleich nochmal, dazu erklärt ja Carter gleich auch nochmal ein bisschen was, weil das ist ja jetzt eigentlich auch unter den Tisch gefallen. Und haben wir dann, ja, also sie hat das einfach nur in den Computer getippt, ja, klar. Carter stimmt dem auch zu, ne? Das sah genauso aus und ja, ist halt so wieder so ein bisschen bla bla. Also die Reto können in eurer Phase auch dasselbe machen, wie wir können, also auch Dinge bewegen und dann so, ja. Klingt unwahrscheinlich, sagt Carter, könnte aber sein und ja, hier, Mutter ist ein bisschen angepisst von eurer Sturheit und so. Und ja, plötzlich feuerte Mutter, also scheinbar Mutter, irgendwie so ein Shot of Light, also und dann explodiert ein Computermonitor. Die Wachen reißen ihre Waffen hoch und dann sagt er, ja, stand down, stand down. Und also vermutlich wollte sie ihre Anwesenheit einfach nur mal beweisen. Und hier, ja, hier, ich glaube, das kam von Mutter und ja, okay. Und wir wechseln in den Conference Room.
Was ich noch cool fand jetzt, Hammond blickt durch dieses Loch von dem zerstörten Monitor, ist ein toller Shot, ja. Genau, Hammond fragt jetzt danach, ja, gibt es denn irgendwelche Theorien? Die Reeto existieren jetzt wohl, ist es offensichtlich, mein Kater. Und O'Neill, ja, wie gehen wir jetzt mit dieser scheinbar unsichtbaren Bedrohung da um? Kater stellt fest, ja, man braucht jetzt irgendwie eine Möglichkeit, die da aufzuspüren. Und das wäre hilfreich natürlich, meint O'Neill. Ja, und Teal'c sagt eben nochmal, ja, er könne das mit dem Symbionten. Spürt er das ja, dieses Unbehagen und so weiter. Aber O'Neill meint, ja, das ist okay, aber ein bisschen begrenzt auch. Das ist ja nur dann für den jeweiligen Raum, in dem er ist irgendwie. Das ist auch nicht so spezifisch, sagt Tia. Also es wurde da auch nur eine Präsenz festgestellt. Vielleicht können die Geulzi ja auch da spüren, wenn der Symbiont das kann. Daniel, ja, könnte sein. Also sie müssen sie
nee, sehen. Das, um das war aussehen. Eher sehr wahrscheinlich, ne? Also
ja, und Tia meint dann, ja, vielleicht können uns ja hier mal die Tok'ra helfen. Und Tamman stimmt dazu. Carter, Dr. Jackson, ja, kontaktieren sie die mal. Und Carter sagt, okay, Sir, Shot oberhalb von...
Wobei das in der Stelle auch interessant ist, also wegen, sie machen sich ja Gedanken darüber, wie könnte man diesen Reetu-Thread irgendwie, wie könnte man dagegen vorgehen, wenn die doch unsichtbar sind, wo ich mir dann persönlich denke, ey, liebe Leute, wo ist denn das Problem? Die können unsichtbar sein, aber dann brauchst du eine Vereinzelungsanlage. Dann kommt dann jeder einzeln durch so ein kleines Räumchen, wird einmal gescannt oder was auch immer, keine Ahnung, tritt's rein, hinter dir geht die Tür zu. Also wirklich, so wie am Flughafen, diese Scanner, die gibt's ja auch wirklich als abgeschlossenes Räumchen oder so, ne? Dass du reintrittst und überhaupt kein Platz ist für jemand anders, geht hinter dir die Tür zu, vorne geht sie wieder auf, du kannst raus.
Dass du einfach direkt hinterm Gate so einen kleinen
Abtrennbereich machst, oder? Ja, zum Beispiel. Ne, oder im Türrahmen, also von wegen da hinten, wo das Panzerschott ist oder sowas. Ja. Also wo ist dann das Problem? Dann ist der Reetu dann immer in diesem Ding gefangen. Ja, scheiß der Hund drauf. Dem wird dann auch irgendwann langweilig und der wird dann auch gehen.
Ich glaube, auch in ein oder zwei Folgen war es vergangenen, hatten wir das ja auch schon, wo SG-1 so durchs Gate kommt. Und da gab es dann speziell auf die Folge zugeschnittene Maßnahmen, zum Beispiel irgendwie wegen irgendeinem Virus wurden die dann kontrolliert und sowas, genau.
Ja, ja, aber Vereinzelungsanlage war das ja jetzt auch nicht. Aber sowas gibt's halt bei den Menschen. Ne? Also ich habe auch jetzt, bevor ich den Job gewechselt hat, war ich ja auch mal bei einem Ministerium, also bei einem Bundeswehrdienstleister. Und die haben auch wirklich so komplette Röhren. Das sieht so ein bisschen aus wie bei Raumschiff Orion, weißt du, diese angeblichen Transporter oder was die da haben, um dann in die einzelnen Bereiche zu kommen, ne, wo sich das Ding dann einmal dreht, wo du halt wirklich nur dich einzeln reinstellen kannst und nichts anderes. Aber wär die leichteste Variante, dann stehen dann die Reetu zwar vielleicht da unten im Gate-Raum und sind unsichtbar, ja, aber können halt auch nicht viel machen.
Wir haben eine Miniszene oberhalb des Stargate-Centers. Carter und Daniel aktivieren da dieses Tolan-Signalgerät und man sieht dann diesen Lichtstrahl. Wenn ich mich recht entsinne, ist es auch eine wiederverwendete Szene eben aus der Folge, wo sie das Ding bekommen haben, beziehungsweise zum ersten Mal irgendwie aktiviert wurde. Bin mir aber gerade nicht sicher, ne? War das
die Szene ist aber auch ein totaler Mumpitz, weil wir wissen, also von wegen, ja, okay, die Tok'ra haben ihnen das Gerät gegeben, die Tolaner mussten es damals programmieren, ne? Die Tok'ra werden es jetzt vorprogrammiert haben, ne? Das geht aber in eine bestimmte Richtung.
Ja, aber das wobei heißt, dann kommt es dann vielleicht bei den Tolanern an und die leiten es weiter oder irgendwas.
Nein, das meinte ich nicht. Also die Tok'ra werden es auf einem spezifischen Planeten programmiert haben. Ne? Ja, also die Tolaner haben es ja damals auch auf den Nox-Planeten ja hingerichtet oder so. Wobei auch damals hatten wir uns ja schon drüber gehalten, dass es totaler Blödsinn ist, weil du musst ja auch entsprechend ausgerichtet sein. Ja. Ne? Also ja, okay, ne, du kannst ja diesen Shot of Light, aber wenn sich jetzt der Nox-Planet oder der Tok'ra-Planet oder so auf der anderen Seite der Erde befindet, also in die Richtung der anderen Seite, dann dreht das Ding ja keine Kurve. Ne, aber nee, das meine ich nicht. Das Problem ist aber, die Tok'ra haben uns in der Doppelfolge erzählt, dass sie nicht lange an einem Platz bleiben. Sie verstecken sich, ne, sind dann im Untergrund, ziehen sich dann aber auch öfter mal um und ähnliches. Das heißt, eigentlich ist nicht unbedingt anzunehmen, dass die Tok'ra noch da sind, wo sie das Gerät drauf programmiert haben.
Ja, das wurde doch abgedatet in der Folge, die nicht ausgestrahlt wurde, Thomas. Das war so unspektakulär, Thomas, da konnte man keine Folge draus machen.
Da hätte man sich die letzte Folge auch schenken können.
Ja, auf jeden Fall wird nun das Gate aktiviert im Torraum und Hammond ist da auch schon gespannt vor Ort. Carter und Daniel, auch Tiag natürlich mit dabei. Jacob und ein anderer Tok'ra noch kommen dann hindurch. Jacob begrüßt natürlich erstmal Sam und sie umarmen sich auch. Und Carter sagt gleich, ja, man habe hier ein kleines Problem und ne, Selma könnte vielleicht helfen. Also
Ich muss bei dem Namen immer an Alf denken, weißt du, Selma.
Jacob wirkt jetzt nicht so begeistert. Ah, Selma, ich dachte, vielleicht wolltest du mal deinen alten Herrn sehen. Ja, mache ich doch gern, sagt Carter lächelnd. Aber Hammond springt ihr zur Seite. Ja, dieses Mal brauchen wir deinen Symbionten wirklich. Na gut, ich freue mich, hier zu sein und sie zu sehen, George. Hammond lacht. Ja, nichts für ungut, alter Freund. Und dann gibt's wieder diese krasse Kopfsenkszene. Auf einmal ist es eben, Selma hat die Kontrolle. Ja, ihr super, also nicht super, aber es ist mir eine Ehre, wieder hier zu sein, General. Was können wir denn jetzt für euch hier tun? Und ja, Hammond fängt auch gleich an hier, ans Eingemachte geht's. Ja, haben Sie schon mal von einem sogenannten Reeto gehört? Ja, klar. Ja, wir haben vielleicht einen hier, meint Hammond. Und dann Alarmsirenen in Selmaks Kopf gehen an, ja. Und zum anderen Tok'ra hier, Tok'ra Kree Taklan Onobilon. Richtung Hammond, ja, bitte schicken Sie uns sofort zurück und wo wir hergekommen sind.
Mehr ihm.
Ja, und Hammond gibt auch das Signal und in Zwischenzeit bringen Sie mich zu diesem Reeto, will sich das mal aus der Nähe
anschauen. Das ist aber auch irgendwie so völlig überzogen, ne? So von wegen, er macht total den panischen Eindruck, so, oh Gott, und Reeto, Hilfe, ne? Hier, schick, komm, hier, zack, zack, hol irgendwas, geh nochmal zurück und, ja komm, jetzt gehen wir uns mal den Reeto angucken.
Hä? Ja, er will die Panik bestätigt also, wissen, dass er
ja,
sich zurecht
das mit der Panik, er erzählt ja schon, na, wir wissen ja von den Reeto, dass es halt also die Regierung gibt, die ja jetzt nicht unfreundlich gegenüber irgendwie den Menschen ist. Also warum sollte er sich aufregen? Und vor allen Dingen, die Reeto, wenn die unsichtbar sind, dann wissen die ja vermutlich auch von den Tok'ra. Das heißt, die wissen, dass die Tok'ra keine Gefahr für sie sind. Ne? Das sind ja eher Freunde. Ne?
Ja, außer die Reeto-Rebellen, die kennen da die ja bestimmt auch.
Also es ist, also diese Panik, vor allen Dingen erst nachdem dann gesagt wurde, hey, wir haben vielleicht einen hier, ne? Anstatt so wegen Reeto, oh Gott, was habt ihr mit den Reeto zu tun? Also ja. Wenn man wirklich Panik vor denen hätte, dann wäre die Reaktion an der Stelle schon ein bisschen zu, also ist irgendwie auch völlig unstringent. Das ist irgendwie blödsinnig.
Wir springen dann zurück auf die Krankenstation.
Charlie wacht auf, O'Neill sitzt neben ihm und also in der Nähe und ja, und die unterhalten sich dann ein bisschen, ne? Wie geht's dir denn, Charlie? Und ja, ich bin müde und ja, die Tür geht auf und ja, dann kommen Leute raus. Vor allem Charlie hat sich dann auch irgendwie was von O'Neill abgeguckt, der sagt, for crying out loud. Das ist eigentlich so ein O'Neill-Spruch.
Ja, er lernt schnell.
Ja, ja, man sieht, wer reinkommt. Hammond kommt rein und dann kommt dann Jacob und Charlie hat wieder Angst, ne? Er hat jetzt irgendwie, er spürt wohl andersrum auch. Wobei auch interessant, ne? So von wegen, er hat auf den Jafar reagiert, auf Tiak reagiert, weil er sehen konnte, dass er ein Jafar ist, aber er scheint diese Wechselwirkung scheint, die Gua'uls halt in der Nähe der Reeto merken, scheint auch andersrum auf Reeto und auch auf Charlie ein. Also er scheint das irgendwie zu spüren. Also ist es vielleicht ja. Nicht nur das Aussehen von Tiak, das ihn erschreckt hat, ne, dass er dann das wohl gesehen hat, sondern ist es vielleicht eher, dass er die Larve spürt und deshalb
ja,
Angst hat.
Ja, genau. Das wird's sein.
Und ihr nehmt ihn dann aber in den Arm. Charlie, alles okay, das sind keine Gua'ul, das ist ein Tok'ra, die sind okay. Und ja, Jacobs Eis, ne, die Augen glühen dann auch und er fasst sich einen Kopf, als hätte er Kopfschmerzen und Carter macht sich dann Sorgen. Und aber Jacob geht dann auch wieder raus und sagt dann auch vor der Tür, oh Gott, ja, ihr habt recht, da ist ein Reeto im Raum. Wobei interessant, ne, Tiak war ja, nur ist ja auch wieder völlig unaffected, nur diesmal Jacob. Ja, er sagt dann zu dem anderen Tok'ra, Tok'ra Ram und ne, der andere Typ kam jetzt auch wieder an, sie haben irgendwelche Handheld-Devices. Man sieht direkt, dass es irgendwelche Waffen sind, also man nimmt sie in die Hand, ist ein ja, so ein größeres Set-Waffe, mehr oder minder, also so eine Mischung. Also kein Gewehr, keine Maschinenpistole, ist ein bisschen kürzer, aber dass das irgendwas Waffenartiges
ja, ist. Ja, das erkennt man schon.
Ja, Jacob erklärt hier, das wird die Reeto irgendwie sichtbar machen. Also ähnlich wie wir Infrarotgeräte haben, ist das wohl so ein Reeto-Sichtbarmachgerät. Ja. Und ja, man geht wieder zurück in die Krankenstation. Die beiden Tok'ra sind da ein bisschen mit ihrem Strahler am Rumstrahlen, also gucken. Ja, und O'Neill, ja, hier, oh. Ja, und plötzlich sieht man ein großes, grünes, insektenartige Kreatur ist hinter Charlie zu sehen. Ja, eine der Stargate-Wachen hebt dann auch die Waffe und Charlie stellt sich vor die Kritte und sagt, nee, tut dir nicht weh. Und O'Neill dann, oh Gott, mein Gott, mein Gott. Und ja, weißt du, mein Gott, ja, mein Gott, was? Ihr wusstet, dass da was ist. Hammond befiehlt dann aber auch hier das Feuer, hold your fire. Carter nochmal völlig überflüssigerweise hier, sie hätte uns vor langer Zeit irgendwie Schaden zufügen können, wenn sie das gewollt hätte. Ja, das wissen wir doch. Also ich glaube, die sind eher geschockt durch das Aussehen, also durch dieses riesengroße Insektenwesen, was da irgendwie hockt. Jacob nimmt dann auch wieder seinen Sensor runter und sagt dann, Tok'ra Kree und ja, und hier wendet sich an Charlie. Ich glaube, ich schulde dir eine Entschuldigung und ich hätte dich nicht angelogen, sagt er im Gegenzug. Und, ja, hier, wie wär's denn? Tu mir doch mal bitte einen Gefallen, sagt O'Neill und hier, könntest du mit deiner Mutter hier drin bleiben? Hier, ich würde euch niemand irgendwas tun. Die sind die ganze Zeit da drin geblieben, also die sind nicht rausgegangen. Also ist irgendwie Blödsinn, sie darum zu bitten. ja, wir wechseln zurück in den Konferenzraum. Da waren wir vorhin auch schon mal ganz kurz und O'Neill dann stellt wieder dumme Fragen. kann mir jemand mal erklären, wie dieses Ding denn das die Mutter dieses Kindes sein kann? Ja, ne, sie hatte doch erzählt, erklärt dann Daniel, ne, dass er erzeugt worden ist, um mit uns zu kommunizieren. Die haben ihn geklont, vermutlich. Und ja, Fraser stimmt ihm auch zu, das könnte wohl sein. Und ne, genetically engineered, deshalb auch diese größere Formation im Gehirn, damit man es im Retro Mutter dann auch sehen könnte. Und ja, und Neil dann, hey, aber wieso ist das Kind dann so kaputt? Und das wurde vorhin aber schon erklärt. Also Neil also steht hier irgendwie auf dem Schlauch, ne? Also von wegen, der Junge hat's erzählt, ne, dass sie ganz, ganz schnell das in aller Eile gemacht haben. Auch Dr. Fraser hat schon festgestellt, ne, dass es irgendwie, als hätte ihn irgendjemand zu schnell zusammengebaut oder irgendwie sowas, ne? Also, warum er jetzt nochmal, ich weiß es nicht.
Vielleicht ist O'Neill der Dr. Warner der Folge, so ja, als Titel. Ist,
ja, keine Ahnung, Fraser versucht es dann auch nochmal zu erklären, ja, vielleicht hat das irgendwas mit dem Genetical Engineering zu tun, keine Ahnung, nur wenn sie das eine Gen verändern, dann um jetzt diese Perception zu schärfen, könnte das aber vielleicht andere Auswirkungen haben und das ist eigentlich auch falsch, also so funktioniert Genetik nicht. Ja, also wenn ihr den einen Schalter betätigt, geht der andere Schalter deswegen nicht aus, also das ist Quatsch. Ja, Carter stellt auf jeden Fall fest, und jetzt erst, ne, oh Gott, ne, wir können die Reto nicht sehen, aber sie können uns natürlich sehen. Ja, ach nein, das hat doch der kleine Knölch ja auch schon erzählt. Sie haben den O'Neill die ganze Zeit beobachtet. Wie soll denn das sonst gehen? Also, das ist auch wieder so eine, die Hälfte des Dialoge hätte man sich hier schenken können und, große strategische Nachteil für uns. Ich weiß, ich verstehe schon, warum die geholt diese Rasse auslöschen wollen. Und das ist ein Gurult hier. Das ist ja eine Aufgabe. Und Jacob, okay, hier erzählt das nämlich nochmal, gerade total die Panik. Die Rieto sind ganz, ganz friedliche Leutchen und die Gurult haben sie größtenteils sogar ausgelöscht, weil sie dachten, das könnte ein Fahr sein. Und aber wie haben die Gurult sie denn ausgelöscht? Auch geil, ne? Hier, they were able to isolate the emissions that we are too sensitive to develop a device that would expose these creatures. Er hält dann dieses Gerät, was wir vorhin benutzt haben. Das ist auch gut. Weißt du, diese Frage allein schon, ne? Wie haben die Gurulti denn gefunden? Ja, ihr habt doch gerade die Technologie gesehen. Ihr weißt von den Tok'ra, dass die Gurul-Technologie benutzen. Also, hä? Völlig überflüssig. Ja. Jetzt kommt wieder ein bisschen Technobabble. Das wäre ein Transphase Eradication Rod. Kurz TED. Nee, TER. T-E-R. Mhm.
Im Deutschen anders, glaube ich. Komme ich, glaube ich, später nochmal hin. Ja.
Es klingt mehr sowas wie aus Voyager. Ein transphasischer Knüppel. Rod. Tja, die Tok'ra haben da irgendwie ein paar Ausgaben von klauen können und dieses Zeug kann auch die Reto töten. Und ihr dann, hier, tut mir Gefallen, terminated nicht diesen Reto. Ich habe das dem Kind versprochen. Das ist auch totaler Quatsch. Warum sollte man es denn machen? Das hätte man ja vorhin schon tun können. Ja, Hammond stellt nochmal das Offensichtliche fest. Hier, dieser Reto kam wohl, um uns zu warnen vor diesem Rebel-Attack. Und Jacob bestätigt nochmal, die Reto-Rebellen werden wohl, wie die Terroristen der Erde, könnten eine Menge Schaden anrichten, könnten viele, viele Menschen töten. Ja, und Elan, wie viele gibt's denn überhaupt? Und keine Ahnung, sagt Jacob, kleine Gruppen, Infiltratoren, Selbstmordattentäter teilen sich dann auf Destructive Devices, also irgendwie so atombombenartig und macht dann irgendwie Bäm und normalerweise greifen sie Wohlplaneten an. Und ja, wieso greifen sie jetzt hier die Erde an? Und sie möchten alle Hosts wohl töten und auch Jacob nimmt das nicht so wirklich ernst. Er schüttelt nur unglaublich den Kopf. Also völliger Blödsinn. Und dann können sie denn irgendwie durch die Iris? Und nee, das funktioniert wohl nicht. Und Carter dann, ja, können unsere Waffen denen dann irgendwas anhören? Und man könnte sie damit wohl ein bisschen verlangsamen, auf jeden mindestens mal. Also es ist halt wirklich exactual, we are shooting at nothing. Und Jacob sagt da, mit den TERs ist das auch hart, weil ein bewegliches Ziel und die beste Waffe sei wohl Intel. Und woher sie kommen, was sie denn wollen. Okay, ich frag mal bei Mutter nach, wo denn, ob sie weiß, wo die Rebellen herkommen. Denn dann, hier ist das nicht gefährlich, wenn wir wissen, wo sie herkommen, wenn wir dahin gehen und dann da mal nachgucken. Ne, also wir könnten ja haufenweise Leute mitbringen, wieder zurück. Und kein Problem, wir haben ja hier erst. Wir sehen sie ja dann. Ja, dann, wir brauchen Intelligence on that matter, Dr. Jackson. Das ist die einzige Methode. Und wir wechseln zurück in die Krankenstation.
Ich habe jetzt das gerade nochmal nachgeschaut. Im Deutschen ist es TLS, Transphasenlöschstab.
Ja, Eradication. Genau. Ja, wobei Eradication ist an beiden Stellen, also auch Löschen und Eradication ist eigentlich falsch. Der hebt ja nur die transphasische Verschiebung auf.
Das ist immer diese Begrifflichkeiten, das stimmt.
Ja.
Und das hatte ich auch gefunden, hatte ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Da gab es wohl auch später in der Serie so erste Versionen von dieser Waffe, die eben für den anderen Gegner, Spoiler, praktisch mutiert wurden, auch wegen der Sichtbarkeit. Und zwar gegen diese Supersoldaten, Staffel 7, glaube ich, irgendwann kommen die. Also dauert noch etwas. Aber da hat man auch erstmal das genommen, was man so an Waffen hatte und genau, dann später mehr genommen. Ja. Genau, auf der Krankenstation, O'Neill kommt hinein und Charlie liegt da auf dem Bett, weint und ja, erwischt ihm ein bisschen so die Tränen weg. Ja, Mutter sagt, du sollst nicht weinen irgendwie. Also weinen ist völlig okay, meint aber O'Neill. Sie sagt aber hier irgendwie in eurer Kultur oder auf der Erde weinen die Jungs nicht. Und da ist O'Neill, sagt er, nee, das stimmt so nicht, setzt sich da zu ihm. Hier ist sogar, also es gibt sogar wohl eine offizielle Liste, meint er, aus Gründen oder wegen bestimmten Dingen, wo eben Wein eine gute Sache sei. Und ja, Mutter würde weggehen, meint Charlie und O'Neill dann, ja, siehste, das ist zum Beispiel einer dieser guten Gründe. Steht sogar auf Platz 6 der Liste oder so. Beziehungsweise Platz 6 wäre, wenn Mama sagt, dass sie hier ein paar Tage verreist ist. Und Platz 5 dann, wenn sie sofort abreist. Und 4 natürlich, wenn sie schon weg ist und so weiter. Ja. Aber Charlie sagt, nee, also sie ist schon noch hier, aber reist eben so bald ab, sobald sie dir alles gesagt habe. Nimmt sie dich dann mit, fragt O'Neill. Sie will mich hier bei meiner Art lassen, sagt Charlie. Sie hat wohl recht, meint O'Neill. Ich denke, du sollst auch hier bleiben. Das ist bestimmt besser für dich. Charlie dann weiter, ja, ich glaube auch, ich gehöre zu dir, Jack. Ja, und die dann, ja, hör mal zu hier, könntet ihr uns nicht irgendwie, bevor sie geht, sagen, wo wir denn diese Eto-Rebellen oder so finden? Charlie guckt ein bisschen so zur Mutter rüber. So, und sie sagt dann, sie wird mir die Adresse dann geben. Und die freut sich dann darüber. Könnte ich eine Weile dein Sohn sein, sagt Charlie dann. Und naja, O'Neill ist da jetzt ein bisschen wohl natürlich zwiegespalten. Sagt auch, ja, ich weiß nicht, ob du das überhaupt sein wollen würdest. Und doch, das wäre für mich großartig. Und dann, ja, O'Neill, ja, okay, wir kümmern uns jetzt um diese Reete und dann reden wir nochmal über dieses Thema. Na gut, okay, machen wir es so. Und dann springen wir wieder in den Gate Room rüber. Da sehen wir jetzt eine Malp halt und da ist auch so eine T-I-R angebracht. Ter. ganz viele Truppen sind da auch jetzt im Gate Room und die Sirene ertönt, Gate wird aktiviert und das Welp fährt auch hindurch. Auf dem Bildschirm sehen wir dann auch das Control Rooms, diese Malp-Grafik eben. Es sei jetzt auf dem Weg, meinte Techniker und Jacob so, ja, ist es nicht ein bisschen übertrieben, George? Hier, ich hab dir doch gesagt, diese Rebellen, das sind fünf-Mann-Team immer. Vielleicht maximal 10 werden dort sein, aber Hammond will kein Risiko eingehen. Und Uni leitet eben diese Operation. Melb erreicht das Ziel und da wird da rumgescannt mit diesem Teer, um zu gucken, ob da eben diese Reeto nah am Gate jedenfalls sind. Hammond, wie eigentlich immer, glaube ich, sagt, ja, das ist erstmal nur eine Aufklärungsmission. Nicht angreifen, ne? Es sei denn keine andere Wahl. Man kennt es. Und O'Neill, ja, man kann auch nichts angreifen, was man nicht sieht.
Das ist, das ist auch totaler Blödsinn, weißt du, riesen Manpower-Einsatz, weißt du, die haben Probleme damit, die könnten gegebenenfalls irgendwelche Reto mit zurückholen und hast du nicht gesehen, ne? Anstatt einfach nur ein fliegendes Map durchzuschicken
Die haben ja diese
Mit dem TR drauf einfach mal die Gegend abfliegen, sich das Signal zurückstellen lassen innerhalb von einer halben Stunde, wie lange das auch immer das Gate offen bleiben kann.
Und dann kannst du ja auch so ein TER-Ding
Genau, das hätte völlig gereicht, also diese Manpower und auch das Risiko davon, irgendwas mitzubringen, also völlig Blödsinn. Und wenn man dann sieht, ja, okay, da gibt's ein Threat, das ist uns, die könnten uns wirklich gefährlich werden, ja, hallo, dann schickt man eine Bombe durch, sprengt das Stargate und fertig, peng, dann sind die da gefangen, gut ist.
Ja.
Also, aber, weißt du, das tut einem wirklich im Kopf weh.
Ja, oder was, es war ja auch ein bisschen, man könnte entweder eine Bombe durch, oder wenn man es halt oldschool machen will, schickt mal SG-1, die bringt da am Gate was an, das explodiert und sie, also, mit Zeitzünder, was weiß ich, ging
ja
auch,
genau. Ja, aber das ist wieder mit Risiko behaftet.
Ja, ein
bisschen. Weißt du, die könnten was zurückbringen.
Genau. Aber das wäre so Klassik SG-1. Tun sie ihr Bestes, meint Hammond, ne, damit man sie nicht sieht, Colonel. Also, Maltier zeigt an, das Gebiet sei frei jetzt, also, jedenfalls beim Gate da auf dem Planeten. Okay, Kinners, hier ausrücken, meint Uni. Der große Marine-Trupp da mit den zwei Tok'ras und SG-1 rennen merkwürdigerweise, mega merkwürdig, diese Rampe hinauf. Was ist denn jetzt los? Haben wir so, glaube ich, noch nie gesehen. Wirkt auch irgendwie ganz komisch. Ja, sie gehen dann eben wohl auf diesen Planeten und da springen wir jetzt auch hin.
Ich habe gesagt, looks clear und clear und dann verteilt man sich ein bisschen. Er sagt zu dem anderen Talker, hier bleiben Sie bei SG-12, watch out 6, also ne, und dann ergänzt er noch unsere Backs halt, also unsere Rücken. Ja, Tiag und Jacob sind nach ein paar Schritten auch schon wieder, oh, da ist wieder irgendwas und fallen auf die Knie, wobei man jetzt eigentlich nur Jacob sieht. Ja, ja, yeah, ah, der Selmak dann, ne, Colonel, die Reto sind in dieser Richtung. Ist auch doof, ist Quatsch. Ne, Tiag hatte, Selmak sagte ja vorhin so viel, ja, wir können, ne, also es gibt keine Details dazu, ne, also genau. Man spürt, da ist was in der Nähe, aber jetzt ist es auf jeden Fall deutlich genauer, oh Gott, hier, die sind in nordnordöstlicher Richtung, 500 Klicks entfernt, also man hat das Gefühl irgendwie jetzt doch irgendwie auswärts.
Es ist auch vielleicht totaler Schwachsinn. Wegen der Masse oder so, wer weiß, Anzahl.
Dennoch, also, ja klar, dann ist dir vielleicht übler, wenn da mehr Leute in der Nähe sind.
Aber dass du es präzisieren kannst, die Richtung, ja, okay.
Ja, ne, aber plötzlich weiß man dann doch über die, oh Mann. Ja, sie nähern sich so einer Art Düne, gucken da drüber und strahlen dann mit ihrem Gerätchen darunter und sehen dann, es sind viele, nicht nur 5 oder 10, sagt O'Neill danach. Und
wir machen direkt mit der Starship-Trooper-Besprechung weiter, oder Thomas?
Oh ja, stimmt, das sieht so ein bisschen aus, ja, hast du recht.
Nur tote Bugs sind gute Wachse, ja.
Wir hüpfen aber in dem Moment dann zurück in den Konferenzraum und sind wieder alle anwesend und sagt dann Hemd dann hier, ist also eine große Gefahr und jo. Ganz viele, bestätigt auch Carter. Und Tiag dann, sie sind wirklich unsicher. Weißt du, das haben sie doch bei dem Reto in der Krankenstation schon gemerkt. Weißt du, das ist so State Office. Oh, sie sind wirklich unsichtbar. Das hätte Tiag die Reto wohl für eine Verschwörungstheorie gehalten. Und
das ist so ein Reto-Skeptiker.
Ja, das ist, was für ein Mumpitz. Ja, Hammond dann, ihr seid ihr euch sicher, dass keiner mit uns zurückgekommen ist und Jacob dann, ja, können uns nicht sicher sein, wo ich mir dann auch denke, wie können euch nicht sicher sein, ihr habt doch eure Gerätchen dabei.
Eigentlich
und schon. Auch Selmak hätte dieses Schütteln, Tremors nennt das hier, haben sofort aufgehört, als wir durch das Gate gekommen sind. Er hätte auch das mit dem TR den Ruhm also es gibt eigentlich, man muss es hier feststellen, so von wegen, es ist niemand mit denen da durchgekommen. Das geht nicht. Das wird noch.
Ja, außer die haben nur nach vorne gescannt und im Rücken sind noch.
Ja, deshalb, aber weißt du, die haben. Ja, es ist derselbe Raum. Also Selmak und Tiag hätten eigentlich, wenn da was mit durchgekommen wäre, also eigentlich könnte man es ausschließen. Das ist. Oh Mann. Ja, und hier dann, naja, es braucht ja nur einen, der mitgekommen ist, um die Iris zu öffnen. Ja, wobei. Ne, sie kommen jetzt auf die Idee, irgendwelche Handscanner einzubauen für die Iris Control. Das anzunehmen, sie hätten ja wohl keine Handflächen und selbst wenn. Ne? Also
wären es die falschen.
Ja, ja eben.
Ja.
Es ist also.
Oder die haben so serienkillermäßig so abgehackte Menschenhände irgendwie so dran.
Ja, das ist also. Eieiei. Ja, befiehlt, machen sie das, Captain, und Carter bestätigt. Wir hüpfen in den Kontrollraum. Carter sitzt vor diesem Palm-Scanner, probiert den auch aus. Und das scheint wohl zu funktionieren und Tiag hat wohl wieder eins dieser Gefühle und ihm geht's nicht so gut. Und ja, die Talker-Wache greift sich auch an den Kopf. Ja, Carter fällt das auf. Tiag? Und dann ins Telefon. Colonel O'Neill, ja, sind Sie bei Charlie? Ist Mutter da hier? Ich glaube, wir haben einen Stowaway Reto, der mit uns zurückgekommen ist. Ja, und das haben wir ja gerade schon ausgeschlossen. Also dieser Kniff ist Quatsch. Also, wie sind die mitgekommen? Ja, sie hätten da durchkommen müssen, aber dann wäre es Tiag und Jacob und dem anderen Talker wäre das aufgefallen. Sie haben den Raum gesweept, also von wegen, es gäbe keine Chance, dass die mitgekommen sind. Das ist
Die haben Quatsch. Innerhalb der Folge so eine Technologie entwickelt, dass dieses Unwohlsein nicht mehr auftritt bei denen.
Ja.
Mysteriöserweise, ja.
Ja, Stowaway, ne, ein roter Alarm wird ausgelöst und die Emergency Klaxons Lockdown in progress, sagt der Computer. Please stand clear of all level access points. Und der Tok'ra im Hintergrund aktiviert jetzt auch sein TR und scannt ein bisschen. Dann sieht er einen Reto auch. Der Reto feuert, ist schneller als der Tok'ra und der Tok'ra wird tödlich verletzt, schmeißt ihn dann in den Gate Room durch das Fenster. Und also es scheint also wirklich nicht so sonderlich ein tolles Fenster zu sein.
Da hatte ich mich speziell, glaube ich, auch über diese Szene, Thomas, genau, du sprichst es gerade an, sehr geärgert, weil wir hatten es, ich weiß nicht, ob sogar Mitte Staffel 1 oder 2 war, wir hatten es wirklich mal, es wurde wirklich gesagt, ja, weil das ist ja schon mal zu Bruch gegangen, war das, als Apophis da war oder ja, wer anders. Und dann hatte man ja gesagt, ja, okay, wir haben das jetzt mit Panzerglas und was weiß ich verstärkt und es hält gar nichts, ne? Also es ist wirklich.
Vor allen Dingen mit Panzerglas verstärkt, das hätte von Anfang an so sein sollen, aber
ja,
okay.
Das stimmt schon, ja.
Aber. Ja, das TR fällt auf jeden Fall auf den Boden, Tiag greift sich das und ballert dann einem anderen Energieball ausweichend auf den Reto und der explodiert dann. Das ist aber schön. Wenn die Phasen verschoben sind, hat man von dem ganzen Insektenschmodder nichts auf sich.
Weniger zum.
Also man sieht ihn jedenfalls nicht, bis man sich dann selber mit diesem Zeug anguckt. Das ist aber es ist eh totaler Blödsinn. Also warum wartet dieser Reete überhaupt da drauf? Ne? Also,
damit es in den Plot passt?
Ja, nee, ja. Sie wissen es ja. Ne? Carter ist ja am Telefon und sagt, hey, wir haben einen Stowaway, dann hätte er doch direkt.
Ja.
Oder in dem Moment.
Die langsamsten Terroristen, die sie haben, haben sie da geschickt. Diese.
Oder in dem Moment, dass Tiag sich dann vor Schmerzen krümmt, dann weiß der Reto, ja, okay, ich bin entdeckt worden, ich muss jetzt schnell alle Leute auslöschen, damit die keinen Alarm auslösen oder sowas. Das ist auch interessant, auch dass dieser, ne, Tiag, mir ist so schlecht und der Tok'ra-Wächter, ach, wie, da sind Reto, ich muss jetzt mal ganz schnell meinen TR nehmen und ein bisschen scannen. Also, das ist vor allen Dingen eine dämliche Waffe. Also, ne, man scannt ja, das hat ja auch vielleicht ein bisschen eine größere Reichweite, haben wir auf dieser Düne gesehen, aber, weißt du, so von wegen, ich scanne jetzt mal den Raum, das ist für Leute, die jetzt sich vor Schmerzen krümmen, dann doch irgendwie eine dumme Idee. Also, ist keine unbedingt praktikable,
Provisorium.
Ja, keine Ahnung. Das müsstest du theoretisch vor deinem Gate bauen. Ne, weiß ich was, sobald das Ding auffällt, wird geballert und dann wird der Reto einfach zerstört. Ja, wir hüpfen auf jeden Fall in den Korridor.
Bekommt gleichzeitig hier wieder auf Twitter eine Live-Meldung unserer Kollegen von der Lone Gunman Show rein. Alle so fleißig, ja, das stimmt. Genau, Grüße auch an euch. Im Korridor ist Jacob, O'Neill und Hammond. Ja, wobei Jacob eben dieses TIR in der Hand hält und Jacob beugt sich so vor. O'Neill meint, ja, geht's dir gut? Naja, und der Vorsicht, Reto, meint Jacob. Ja, gibt dann O'Neill diese Waffe halt und O'Neill scannt dann den Korridor und sieht da 4 Reto am Ende, feuert da einen, also diesen Energiestrahlball da ab. Ja, die anderen 3 ducken sich weg, der Bolzen schlägt, also der Schuss schlägt da irgendwie in die Wand ein und Tisch fällt um und ja, O'Neill scannt dann nochmal. Die sind aber jetzt schon wohl verschwunden. Verdammt, sagt er, hat die mal einer gezählt hier? Fragt er mit nach. O'Neill meint, ja, wir hatten hier 4 plus einen im Kontrollraum. Und Jacob bestätigt das, ja, das ist dann wohl eins dieser Terrorteams. Tja, sie wollten nicht gesehen werden, bevor ihre Zerstörung nicht begonnen hat. Ich weiß gar nicht, ist dieses mit dieser Terrorvariante, mit diesen, dass es 5 sind irgendwie von der Anzahl, ist das irgendwie wahrscheinlich schon so ein Bezug zu irgendeiner bestimmten reellen Terrorgruppe? Ich bin da jetzt nicht so drin, ob das immer in bestimmten Bereichen 5 Leute sind. Keine Ahnung.
Aber also könnte ich mir vorstellen, ich weiß es nicht. Das hat doch Jacob erzählt, von wegen, dass die neuen 5er-Teams operieren.
Dass es vielleicht einen reellen Bezug hat vom Drehbuchschreiber her. Wer weiß. Also schreibt's in die Kommentare, wenn euch da was aufgefallen ist, gerne.
Genau, da steht doch im Terroristenhandbuch. Also ihr müsst 5 sein, Mann. Das ist so wie mit der heiligen Handgranate. Ne? Zähle bis zu 5 und nur bis zu 5. Wir sind zu wenig.
Ja. Und die fragt nach, was machen wir denn jetzt? Und ja, Jacob, einige von ihnen werden wohl versuchen, hier aus dem Stützpunkt zu kommen und Chaos anzurichten.
Wie das denn?
Fragt O'Neill. Und ja, phasenübergreifende Sprengsätze, effizienter als ein Atomschlag. Wobei ich das immer, ich weiß nicht, ist das immer so realistisch, wenn die so, weil die hatten ja, man hat nicht gesehen, ob die jetzt Rucksäcke aufhaben, aber ob das alles immer so.
Das sind Selbstmordattentäter, Clemens, die sprengen sich selber in die Luft, die haben das gefressen.
Ja, aber das Gerät muss dann ja klein sein und das heißt de facto kann es gar nicht so eine große Wirkung haben, oder? Also
bitte, da, bitte. Ja. Na, ein kleiner taktischer Atomsprengkopf.
Den schleppst du immer mit rum. Okay. Hast du immer hier im Gepäck, okay. Ich sag's nur ungern, mein Jacob, aber hier die 4 könnten da einige Städte dem Erdboden gleich machen und eine Menge Leute mitnehmen und hier, okay, süß, sweet oder so. Die springen in den, ja, ich glaube so Waffenraum ist es wohl, da gehen die Lichter, sind da irgendwie gedimmt oder ja, schwach und ein paar Guards verteilender Waffen rüsten sich aus.
So, hier muss ich ein paar Namen in die Runde schmeißen. Und zwar einer dieser Guards ist Fraser Atikchen, Stuntman in Blade. Also ein Stuntman, der hat in Blade Trinity mitgemacht, in Andromeda, in X-Men 3, zwei weitere Male SG-1, in Flash Gordon, in Watchmen, im A-Team-Film, in Fringe, zweimal in Wie die Besucher, dreimal in Smallville, in Robocop, in der Twilight Zone, Altered Carbon und viel, 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 viel mehr. Na, also hier haben wir wieder, ne, irgendein Stuntman wird einfach hergenommen, damit man sich einen Schauspieler spart. Wo er den inner im Set hat, dann, ja.
Genau. Die Notbeleuchtung wird jetzt aktiviert, meint der Computer jedenfalls. Passiert auch. Carter meint dann, ja, wir haben die Lichter gedimmt, damit irgendwie es einen besseren Kontrast gibt und die Tears, das irgendwie besser, man sieht es schneller und mit den Waffen halt. Alle Zugänge ab dem Stockwerk hier und Sub-Level 27, das ist jetzt alles geschlossen. Ja, also sind sie hoffentlich hier bei uns drin mitgehangen. Und O'Neill meint dann, naja, nehmen wir an, es ist mal so. Durchsuchen wir doch hier jetzt mal alle Zugangskorridore, alle drei Stück, versiegeln sie dann nach und nach. Versuchen wir die irgendwie einzugrenzen. Jacob Carter und hier C8, Tialk, Rothman, Breaker, C3, Daniel Plunkett, ihr kommt mit mir, los geht's. Also verteilen sich hier.
Muss ich auch nochmal sagen, dieser Chu wird gespielt von Paul Wu, ist auch Stuntman. Er hat mitgespielt in iRobot, in Doctor Who-Film, in X-Men 2, einmal ein weiteres Mal SG-1, einmal SG Atlantis, in Elektra, in Battlestar, in X-Men 3, in Watchmen, in Sucker Punch, in Man of Steel, viel, viel mehr. Er war auch der Stunt-Coordinator in Charmed.
Oh.
Der Plunkett wird gespielt von Sylvester, interessant mit A auch wirklich am Ende, ne? Nicht Sylvester Stallone, ja, sondern Sylvester Plunkett. Ist aber ein Mann. Stuntman in Andromeda, in Dark Angel, in Dead Zone, in X-Men 2, in iRobot, in 4400, in Battlestar, in Blade Trinity, X-Men 3, Fantastic Four, auch in Watchmen, daher kennt ihr sich die drei scheinbar auch alle, in Wolverine, in Tron und viel mehr. Also er hat ein bisschen weniger gemacht als die anderen beiden. Und was man natürlich auch sagen muss, sie haben zwei TERs und teilen sich auf drei Teams.
Die einen, das sind die Praktikanten, die haben geloost halt leider. Das ist.
Das sind die Redshirts. Ah!
Ja, genau.
Wobei, da gehört Daniel ja auch zu. Aber der ist ja schon häufiger gestorben. Ist ja in Ordnung.
Ja, die haben gemeint, ach, der kennt sich damit aus, das wird schon. Genau, ja. Und wir springen in einen weiteren Korridor, Miniszene. Tialk führt da das andere Team an und scannt eben mit der Tier da alles ab und meint dann in Funk, ja, hier, die C3 Ost kann jetzt abgedichtet werden, die Tür. Stößt dann aber mit einem anderen Soldaten noch zusammen, der aus der anderen Richtung kommt. Er schießt ihn fast, ne, und wirft ihm so eine Stirnrunze, so, was machst du hier zu? Ja, Miniszene über Miniszene hier, anderer Korridor wieder. Jacob Carter und Chu um einer Ecke spähen sie und da ein blauer Energieball fliegt kurz an denen vorbei. Reto, meint Jacob, ja. Und Carter dann, ja, los, weiter. Und dann springt man zu Daniel, zu O'Neill. Der scannt dann auch mit der Tier und in den Funk dann, ja, hier, Sprengung, A7 West, Tür fallen zu, also Closing und, ja, Daniel kommt dann auch hinzu, zu einer Seitentür. Was passiert denn hier? Bin gerade hier durch die Tür gekommen, meint Daniel. Hä? Und Uni dreht sich um, so, ja, okay, denkt, also er glaubt irgendwas noch gesehen zu haben und dann, was ist hier los? Und dreht sich dann nochmal und dann sieht er da zwei Reeto. Er schießt dann auf einen, aber ja, der andere auch Gegenfeuer mit diesen Blitzen. Der Planke trifft diesen Reeto dann und tötet ihn. Ja, O'Neill und Daniel schauen der Sache zu und O'Neill, ja, verdammt doch mal, regt sich etwas auf. Ja, und dann nochmal ein anderer Korridor. Hier C8 sind wir dieses Mal. Die Tür schließt sich. Carter, Jacob und Chu, die sind so ein bisschen, ja.
Das hat ein bisschen was von Schiffe versenken, ne? C8, ja. A3.
Schiffe versenken oder Schach, ja. Genau, sind ein bisschen auf den Knien jetzt gegangen und um eben wahrscheinlich weniger Angriffsfläche da zu bieten. Eine Tür geht auf, Reeto feuert da raus, Jacob wird ein bisschen am Arm verletzt und dieser Chu wird getötet und ja, geht's dir gut, fragt Carter und der Jacob, naja, nicht wirklich, nimm das verdammte Ding her und hier Selmak wird sich schon um mich kümmern. Ja, los jetzt, also Carter geht dann in Position, muss das jetzt irgendwie alleine regeln, da in diesem Sektor, schießt er auf diese Türen und die Reeto, ja, gehen immer ein bisschen zurück und dann öffnet sich wieder die Tür und Carter feuert wieder, beziehungsweise der Reete auch, aber Carter wird nicht getroffen.
Wobei man das nicht sieht, ne? Also diese Tür geht ja dauernd auf und wieder zu und auf und wieder zu. Das ist so ein bisschen. Tür, weißt du, mit so einem Bewegungssensor, auch wenn sie eigentlich die Retu nicht treffen dürften, weil sie hält ja das TR drauf. Also es kommt kein Retu drauf. Warum geht die Tür denn dort auf?
Sie schießt auf jeden Fall zurück und die Tür, die hat sich wieder geschlossen und so weiter. Dann reicht's ihr jetzt langsam. Sie will da mal klar Schiff machen. Apropos Schiffe versenken und ja, nimmt eine Granate und ich weiß nicht, die wirft die so ganz komisch. Da ist noch so eine Tischplatte im in dem.
Ja, hat so ein bisschen was Comicartiges.
Ja, halt da so zufällig so billardmäßig. Genau, dass sie da genau das Timing hat und die Tür geht auf und die Granate fliegt dann genau durch diese Tür rein und explodiert dann in Reeto Nähe. Ja, sie scannt dann nochmal, ob das jetzt den ausgeschaltet hat. Ja, ist wohl noch nicht so. Macht dann den Reeto nochmal fertig, schießt auf den und Jacob nickt so, ist wahrscheinlich stolz, wie das hier gerade live abläuft. Vielleicht stärkt es ja auch die Vater-Sohn-Beziehung. War ja jetzt nicht so, jedenfalls Staffel 1 zu Beginn, so prall. Ja. Dann wieder ein anderer Korridor jetzt bei der Krankenstation. O'Neill gibt da eine Guard direkt vor der Tür, vor der Krankenstation so Handzeichen. Und Daniel auch. Und ja, du gehst hier in 3 Minuten rein. Drei Minuten? Wahrscheinlich Sekunden, oder? Bin merkwürdig, bei Minuten.
Nee, you go inside in 3.
Okay, dann wahrscheinlich 3, 2, 1, ne? Ja. Genau, und Daniel macht es auch mit den Fingern hier, da sind wohl welche drin. Und hier, okay, ich weiß, 3, dann zählen sie runter, hier 1, 2, 3. Und dann haben wir so eine Zeitlupe und Unil geht rein, Daniel folgt ihm. Ja, und das war jetzt diese 100 Miniszenen-Sammlung sozusagen und wir springen auch direkt auf die Krankenstation.
Ja, Fraser und eine Krankenschwester stehen an Charlies Bett und eine Wache steht auch da um die Ecke und ihr dann, hey, hit the deck und also sie scheint irgendeinen Reto verfolgt zu haben und man sieht dann einen Reto, der feuert und O'Neill wird das TR aus der Hand geschleudert. Die Guard beginnt auch zu feuern mit ihren Maschinenpistolen und Daniel nimmt dann das TR wieder auf, zielt auf den Reto und ein blauer, also auf einen Reto entdeckt ein, ne, ein blauer Bolt kommt aber dann von der Seite und ja, scheint wohl Mutter gewesen zu sein, der auf den anderen Reto gefeuert hat und Charlie ist so, oh Mutter und Daniel, ja, hier bloß nicht schießen. Es taucht aber ein weiterer blauer Lichtblitz auf und tötet dann Mutter, also wird schön in die Luft gesprengt und Charlie, oh Gott, Mutter. Und Fraser nimmt ihn dann in den Arm, also hier scheinen sich irgendwie alle Reto zu sammeln, das scheint hier der große Reto-Versammlungsort zu sein. Ja. Und ja, Daniel zielt auf den angreifenden Reetu, also auf den einzigen Verbleibenden, tötet ihn und ja, O'Neill rollt sich auf dem Boden umher und hat sich wohl ein bisschen verletzt und stöhnt dann so, oh Gott, ich werde sterben, hier Männer groß schnipfen und ja, easy, Sir, oh Gott, es tut so weh, also er stellt sich so ein bisschen an und O'Neill als Carter und Tiak da reinkommen, hier, wie viel haben wir und Carter bricht dann, sie hätte einen, Tiak hätte einen, Daniel hätte, wir haben hier 2 getötet und Mutter hat einen erledigt, na, das sind wohl 5. Ja, sollten wir dann wohl alle sein und ja, hier einmal bitte verifizieren, die ganze Basis einmal nochmal scannen und ja, Carter bestätigt und ja, Fraser kümmert sich weiter um O'Neill und O'Neill wendet sich dann auch an Charlie und sagt dann, ja, es tut mir so leid. Sie umarmen sich, Charlie weint und ja, aber in dem Moment wird Charlie auch ohnmächtig vermutlich, also er wird schlaff in O'Neills Armen und Doc, Doc und ja, hier auf das Bett mit ihm. Was ist denn los? Und ja, der Puls war schwach. Ich kann ihn ein bisschen stabilisieren, aber ne, er hat mehrere Organe, also 2 major organs about to fail. Und er ist doch nur ein Kind und alles Equipment hier. Ich kann hier nichts tun, sagt Fraser. Und ja, Samak bietet dann aber an. Hier, ihr könnt ihn mitnehmen. Er wird in guten Händen sein. Oh, die Talker können ihnen helfen? Ja, bestimmt. Daniel fällt nämlich dann auch direkt ein. Er merkt nur so von wegen, da wir wissen, die Talker benutzen nicht die Sarkophage, weiß Daniel direkt, was ab ist. Sagt dann auch, hier ist er nicht ein bisschen jung, um ein Host zu werden. Ja, jung schon, aber ne, ein Talker-Symbiont könnte ihm natürlich auch helfen, könnte ihm großes Wissen vermitteln, wie er also aufweckt. Und aber interessant auch, O'Neill sagt dann auch, 2 Keywords there, grow up. Verstehe ich nicht. Also das habe ich im Englischen nicht verstanden, macht das im Deutschen mehr Sinn? Also ich weiß nicht, was er ihm damit sagen möchte.
Ich weiß gar nicht, was er da, ich hatte es mir gar nicht jetzt irgendwie aufgeschrieben, weil es für mich nichts Außergewöhnliches war, was da. Deshalb ja, war es wahrscheinlich ein normaler Dialog. Ja.
Also ist ja kein Vampir, ne? Also nee, wenn ein Vampir dich beißen würde, würde es ja nicht mehr älter werden. Also das wäre dann.
Nein.
Ne, also, oh Gott, da wächst er ja gar nicht heran. Also ist irgendwie, ich weiß nicht, was er uns damit sagen möchte. Ja, Fraser sagt dann auch, ja, die Drucker werden vermutlich die einzige Chance sein, die er hat. Und dann, ja, okay, macht es und wir wechseln zurück in den Gate Room.
SG1, Hammond, Jacob, sie sind alle da. O'Neill hat seinen Arm in der Schlinge, mittlerweile so eine, ja, wie man es kennt. Und Jacob zu Carter, ja, hier die Tears, die könnt ihr gerne behalten. Sobald wir irgendwie mehr haben, kriegt er da auch noch eine Lieferung sozusagen. Charlie und Fraser kommen hinein und er hat wieder seine Kleidung an, mit der er im Teaser gekommen ist. Und er weint auch etwas und O'Neill kümmert sich um ihn, kniet sich vor ihn hier. Gibt noch eine andere Regel, meint O'Neill. Es ist in Ordnung, traurig zu sein, wenn man sich von einem neuen Freund verabschiedet. Und ja, der will aber hier bleiben, der Charlie. Aber ja, O'Neill meint, ja, hier der Jacob bringt dich an einen Ort, wo das eben besser klappt mit dem gesund werden, ne? Das klappt hier leider nicht vor Ort. Und aber weißt du was, ne? Und was? Ich komme dich besuchen und okay, und du kommst auch mal zu uns rüber. Ja, Charlie stimmt dann zu, das zu machen, weint aber noch ein bisschen. O'Neill wischt die Tränen weg und steht dann auf. Selma spricht nochmal eine Warnung aus. Hier, die Rieto sind hinterhältige Kreaturen. Ihr habt einen Nachteil, dass ihr...
Das ist auch geil. Weißt du, er sagt die Rieto. Er sagt nicht die Rieto Brevis, sondern ja, die Rieto sind alle hinterhältige Drecksäcke. Ja. Weißt du? Eigentlich nicht, nein.
Nee. Und ja, ihr könnt die nicht aufspüren, ne? Außer hier der mein Schafhaarfreund und ich können es, wobei er denen ja deshalb auch die Waffen da diese gibt, aber naja. Und Carter dann, ja, wir haben jetzt diesen Handscanner installiert, dass die wenigstens die Iris nicht öffnen können. Zellmark, ja, du bist nur einer Tierk hier, ne, der die so aufspüren kann, ohne interpretiere ich es jetzt mal, ohne technische Gerätschaften. Sei da fleißig, ne, nicht aufgeben. Wir werden versuchen, dir noch weitere von diesen TERs da zu schicken. Nee, sie werden versuchen, weitere Infiltratoren zu schicken, so rum.
Wobei das mit den Handscannern ja an der Stelle überhaupt eigentlich auch nichts bringt. Ja, okay, mit dem Handscannern können sie dafür sorgen, dass das Ding aufgeht, aber das sind doch Terroristengruppen. Die kommen einfach mit durch, nur fünf Leute, fünf Städte und einfach mal ausgelöscht und dann, ja, wartet man, bis die nächsten Gruppen kommen. Also die können ordentlich Schaden anrichten. Der Handscanner bringt überhaupt nichts.
Das ist jetzt nur für so Invasionssachen.
Das ist ja so wie am Anfang, ne? Das Gate geht auf, also die Iris geht auf und da stehen die Leute ja. Also wenn da niemand durchkommt und auch keine Gefahr und sonst was, kein Signal oder so, könnte man ja eigentlich schon davon ausgehen, dass da jetzt Rieto reinkommen. Also wenn dann auch die Iris dann auch nochmal geöffnet wird, ne, selbst ohne Handscanner, ja, okay, dann keine Ahnung, dann muss man da mal ein paar Granaten reinwerfen, dann sterben die alle. Das ist ja. Also.
Tia knickt auf jeden Fall zustimmend. Das Gate wird aktiviert und es wird sich verabschiedet hier. Ja, Jacob, hier, Carter meint tschüss, Papa. Und er meint dann, der Jacob, pass auf dich auf. Und ja, du auch, meint Carter. Und Jacob greift dann noch nach Charlies Hand. Und hier steht da mit seinem linken Arm um Charlies Schulter herum. Deutet an, dass es jetzt okay sei für den Charlie, dass er jetzt geht. Dieser nimmt dann auch Jacobs Hand aktiv und sie gehen dann die Rampe hinauf durch das Wurmloch, ne, und ja, O'Neill schaut ein bisschen traurig aus, dass eben Charlie jetzt geht und wir blenden aus. Ja.
Ja. An dieser Szene ist natürlich auch wieder, also spätestens hier, ne, wenn Zellmark auch nochmal sagt, die werden mehr Infiltratoren senden, ne, anstatt dann wirklich einfach da deren Gate zu sprengen. Also, ja, dass sie dann nicht auf die Idee kommen.
Das ist wieder in so einer Folge, die wir nicht sehen, Thomas. Aus produktionstechnischen Gegebenheiten.
Deshalb tauchen die auch nie wieder auf.
Das ist der Grund. Das wurde nämlich alles im Hintergrund schön hier von SG-43 oder so gesprengt. Die wurden dahin geschickt. Zu Trivia, ihr kennt das Spielchen. Das hattest du schon gesagt. Das können wir weglassen mit Gibson Brace. Ja, Jeff Gulka, genau. Ja, das Gerät, was hier auch von den Nox ist, um dich herbeizurufen, hatten wir auch erwähnt, dass es die Szene schon recycelt jetzt ist in dieser Folge, genau mit dem Strahl. Achso, es wurde ja eher ein bisschen unauffällig in der Folge erwähnt, hier gibt noch mehr SG-Teams und ist wohl so, dass es jetzt hier neben SG-10, 11 und 12 wurden da Prisoners war es damals hinzugefügt, diese als neue Nummern sozusagen und jetzt noch mindestens zwei Teams jedenfalls Erwähnung finden, SG-14 zum Beispiel und noch irgendwas war es, ja, die eben gerade nicht auf der Erde sind und aber dessen Ankunft nicht direkt erwartet wird. Dann hatte ich noch gelesen, hatte ich jetzt gar nichts mehr im Hinterkopf, aber könnte natürlich sein, dass hier Predator die Filmreihe auch einen kleinen Einfluss hatte. Weiß ich nicht, ob das so stimmt, aber ja, wegen dieser Unsichtbarkeit vielleicht. Wobei das jetzt ja auch nicht unbedingt Jäger sind. Mich hat es auch eher an Starship Troopers erinnert, ja. Sehen ja echt fast 1:1 so aus. Genau, ich weiß nicht, ob sich es dann noch geändert hat, aber Stand 2000 war es die Lieblingsfolge von unserem General, von Don S. David. Er sagte dann nämlich 2000 auf der GateCon auch, ja, keine Eltern könnten diese Folge sehen, ohne gerührt zu sein. Jetzt zum Abschluss der Trivia haben wir noch Produktionsnotizen. Finde ich, ja, okay, ich lese es erstmal vor so. Also es gibt, da geht eben unser Regisseur drauf ein, dass er eben diesen Wächter am Maschinengewehr spielt und ja, genau, es gibt den neuen Feind hier und was ich komisch fand, das ist ein Interview und er meint dann, ja, hier sind all die starken, selbstbewussten, heterosexuellen Männer, die ihre Waffe auf diesen kleinen Humanoiden richten, der eben sich mit der Kapuze zurückzieht und dann ein Kind ist. Ich weiß nicht, warum er da genau diese Sexualität erwähnt, kann ich nicht nachvollziehen, in welchem Kontext, bin ich ein bisschen drüber gestolpert. Auf jeden Fall dachte hier unser Regisseur Peter DeLuise, dass darauf reagieren sollte und zwar irgendwie positiv auf diesen Jungen und nicht nur hier mit Waffe im Anschlag. Und deshalb lugt er da so ein bisschen komisch da schräg hervor hinter seiner MG. Ja. Und ich glaube, er wollte auch einfach mal dabei sein, ja. Wo ist Waldo spielen, sagte er. Genau, Transphasen, Ausrottungsstab, die neue Waffe, da hat er auch Lust drauf gehabt. Die Dinge sollten auch taktisch gut aussehen, naja. Und was haben wir noch gehabt? Genau, es ist halt in diesen engen Gängen, sei es halt schwierig mit diesem unsichtbaren Gegner irgendwie und da gäbe es jetzt noch nicht so eine entwickelte Taktik, deshalb ist es irgendwie alles neu für SG-1. Ja, und Uni muss eben sein Team da gut durchmanövrieren, was er auch gemacht habe, hat er eben in einem Interview mal gesagt mit Steve Aramo von Sci-Fi and TV Talk. So, zu den Fehlern muss ich mal gucken, was wir noch nicht hatten. Ach so, genau, wenn Charlie die Reeto wahrnehmen kann, warum warnt er dann jemanden vor den beiden Reeto-Rebellen auf der Krankenstation? Ja, hat er zu viel Angst gehabt oder ich weiß nicht, wie das... Ja, und ach so, das hatte ich auch noch gelesen, ich glaube, es war auch von StargateWiki.de. Wieso probiert niemand anstatt ballistischen Waffen, also eben eine Z-Gun oder so die Stabwaffe von T'Elk, vielleicht wirken die ja besser, hätte man ja ausprobieren können.
Da gäbe es noch ganz andere Lösungen. Also bitte, wir haben es ja hier mit einer, also wir wissen ja nicht so viel über die Reeto. Ja. Aber wenn die sich mit den Gua'uld kabbeln, heißt das, die Gua'uld sind schon auf die Reeto getroffen. Die Gua'uld sind an Planeten interessiert, die menschliches Leben unterstützen. Das heißt, die Reeto, sie kabbeln sich um Planeten, die eine ähnliche Lebensgrundlage haben, also wie bei Star Trek, ne, Klasse M-Planet oder sowas. Das heißt, die Reeto werden auch Sauerstoff und Ähnliches brauchen. Das ist so ein Stargate-Zentrum, was du vermutlich komplett dicht machen kannst. Wo ist denn das Problem, sich irgendwo hin zurückzuziehen, ne, wo man sich sicher ist, dass man einfach keine Reeto dabei hat, ne, kleiner Raum, alle Leute rein, man swipet einmal, macht den Raum dicht und überall auf der ganzen Base pumpt man ansonsten den Sauerstoff raus, die ersticken. Ja. Bumm, Problem gelöst, ich brauch gar nichts tun, groß.
Wurde hier nicht gemacht.
Achso, das macht man doch in jeder guten Zeitzweige-Serie, dann werden dann die Lebenserhaltungssysteme abgeschaltet in den entsprechenden Bereichen und gut ist.
Achso, ja, das hatte ich auch gefunden, dass es vielleicht nicht so ganz, wie interagieren eben die Reeto auf unserem Planeten, weil geht ja eigentlich nicht wegen Phasenverschiebung, also ohne technische Hilfe jedenfalls.
Aber ich glaube, das mit der Phasenverschiebung könnte aber nur was Optisches sein.
Okay, ja gut, weil sonst ist es ja auch in Star Trek oder so immer schwierig, so ja, wir sind in der Phase verschoben, aber versinken nicht im Boden oder sowas in der Richtung. So, ja. Aber gut, also wenn man danach geht, kann man wahrscheinlich keine einzige Sci-Fi-Serie schauen. Hypothese, ja, genau, ja, das sind so die Punkte. Ich weiß nicht, fehlermäßig hattest du ja auch Sachen gesagt, gibt es da noch was irgendwie, was wir vielleicht vergessen haben? Ich mir jetzt nicht ganz wahrscheinlich.
Ich bringe ja immer alles unter direkt. Genau.
Ja, deshalb. Zitat der Woche, Thomas. Ich bin gespannt.
Ja, also diese Folge gab es auch wieder wenig. Und jetzt so beim Hören, also beim ersten Gucken ist mir jetzt so nichts untergekommen. Jetzt beim Hören war ganz okay. Hammond sagt ja am Anfang, Son, how did your mother do that? Weißt du, und Hammond nennt ja jeden Son. Weißt du, und das ist ja der Gag an der ganzen Sache. Da Charlie, ich werde nicht mehr Sohn genannt, ich werde Charlie genannt.
Ja, ich habe auch nicht so viel gefunden. Ich habe jetzt das genommen, einfach wo O'Neill zu Dr. Frazier meint, nachdem Charlie eben untersucht wurde medizinisch, ja hier, keine Bombe im Brustkorb oder hier Bio-Gefahrenquelle im Zahn. Fand ich doch sehr spezifisch, irgendwie witziger. Ja, zum Fazit, Thomas, dann fang einfach mal an. Bin ich gespannt.
Ja, es ist wieder so eine Monster of the Week-Folge. Es ist auch wieder eigentlich mehr so kammerspielartig. Ne? Es findet ja großteils nur im Stargate-Zentrum statt, außer dass sie einmal auf diesem Planeten über der Düne lugen. Ja. Da bin ich ja jetzt nicht so der große Freund von. Aber es war sehr actionlastig. Es gab wieder viel Mumpels in der Story. Also, ja, also ist nicht ganz schlecht. Also, ich mag ja auch eher so ein paar actionreichere Sachen. Mhm. Die Prämisse war totaler Quatsch. Also, es ist ein valider Daumen zur Seite. Also, ich habe jetzt nicht so viel daran zu meckern, was jetzt irgendwie die Action-Sequenzen nicht auslassen konnten. Und ja, du hast natürlich recht, du hast es vorhin erwähnt, es macht natürlich auch den Vorstoß in Richtung Staffel 7, ne, dass man die Technologie, die TERs dann irgendwie weiterentwickelt. Okay, in dem Hintergrund könnte man sagen, es hat die Story dann doch insgesamt den Story-Arc, aber ich glaube, bei Staffel 1, bei Staffel 2 hat sich noch niemand darüber Gedanken gemacht, dass man in Staffel 7 irgendwie das Ding
nochmal aufgreifen könnte. Ich glaube, vielleicht hat man es genommen, weil man dachte, ach, es passt doch gut hier, irgendwas scannt ein Gegner, den man nicht sieht wegen irgendwas. Ja. Aber ist ja auch schön, finde ich, wenn es da so einen Anknüpfungspunkt gibt.
Ja, klar. Genau. Da hat mal jemand sich Gedanken drum gemacht.
Alles klar. Genau, also erstmal zum Kritikpunkten von meiner Seite. Die Prämisse ist natürlich totaler Mumpitz. also dieses, es ist ja eigentlich unerreichbar ohne Schnapsidee. Ich weiß nicht, ob die Reeto-Rebellen da ob die da Alkohol auf dem Planeten haben, aber es ist wirklich Quatsch, da jeden umbringen zu wollen, den man trifft oder so. Humanoiden, das ist ja völlig, Also es wirkt auch so, vielleicht wurden da einige von diesen Rebellen auch von irgendwelchen Kunstschulen geworfen, ne, dass dieses Denkweise, ich weiß es nicht, mit diesen unsichtbaren Gegnern, das fand ich doch schon mal spannend, weil, ich weiß nicht, hatten wir das? Okay, wir hatten Geister, aber das war ein bisschen anders. Fand ich doch nett gemacht. Aber ich muss sagen, in der letzten Folge fand ich die CGI irgendwie ein bisschen besser gealtert hier. Teilweise war es schon sehr. Aber gut, das ist natürlich ab und an nicht vermeidbar. Ja, Charlie hier als Sprachrohr, sozusagen als in Anführungszeichen Diplomat unterwegs, der kleine Junge. Natürlich dann gemischte Gefühle für unseren Colonel O'Neill. Ja, die Reeto mehr oder weniger unauffällig sneaken sich in die Base rein. Das fand ich gut, dass man auch mal jetzt im technischen Bereich neue Waffen hat. Oder allgemein jetzt neue Dinge. Ich glaube, hatten wir lange nicht, wenn ich richtig gehe. Also bestimmt freut es auch Mayburn oder NID oder andere. Diese Reeto-Rebellen haben mich auch etwas an diese Alien-Rebellen da aus Akte X erinnert. Natürlich jetzt ein anderer Kontext, aber irgendwie, dass die sich so Aliens
abschreiben. Weil Mayburn wird sich nicht über diese Technologie freuen. Also du kannst ja damit nichts tun. Es gibt ja keine transphasisch verschobenen Objekte auf der Erde, die du damit irgendwie...
Aber dass man wenigstens was in der Hand hat und nicht immer...
Also es hilft nur gegen die Reeto.
Genau. Es regt sich ja jeder mal auf, die bringen nie was mit. Jetzt haben sie was, ist halt mittelspezifisch, aber immerhin besser als nix. Ja. Emotionale Folge insgesamt, natürlich fast nur im Stargate Center mit Action mal wieder und neue Feinde oder auch Freunde und diese Kommunikationsdinger mit Tok'ra wurden wieder mal aufgegriffen, beziehungsweise mit den anderen Namen vergessen.
Tolana.
Genau, danke. Und nochmal Bezug wurde genommen auf die Tonani-Folge und noch eine andere, wo sich dann Mutter in Anführungszeichen so dann durchgeschlichen hat ins Center.
Nee, die wurde gar nicht erwähnt.
Ach so.
Okay. Sie hat nur gesagt, sie ist vor Wochen mit euch durchs Gate gekommen auf einem anderen Planeten.
Hab nur diese Tonani-Sache beobachtet, genau. Ja. Also ich fand, diese Sachen wurden auch trotz der Fehler, was du auch schon viel gesagt hast, gut miteinander verknüpft. Natürlich, da die letzte Folge einen Daumen schräg nach oben bei mir war und du immer noch den Kopf darüber schüttelst wahrscheinlich, ist es nur logisch, dass diese Folge dann aus meiner Sicht jedenfalls der Daumen nach oben geht, ja. Das fand ich doch mal eine gute Folge jetzt. So viel dazu, ja. Haben es wieder gepackt.
Ja.
Gucken wir mal, was wir in 2 Wochen haben. Ich glaube, das ist so eine Kultfolge, wenn ich das richtig sehe. 1969, wo
was? Nee, da wurde die Folge nicht aufgenommen.
Könnte. Ja. Vielleicht hat es mit Zeitreisen zu tun, bei so einem Titel, ich weiß es nicht.
Ach, die haben einfach nur einen Elvis-Abend im Stargate Center.
Aha, und jetzt sehe ich es gerade, ich bin mir jetzt unsicher, aber ich werfe es einfach in den Raum, es ist wahrscheinlich die erste Folge, die im Deutschen genauso heißt wie im Original. Ich bin mir jetzt wirklich nicht sicher, aber ist ungewöhnlich. Ist aber mit so Zahlen, okay, oder Jahresdingern wahrscheinlich öfter mal der Fall. Wirkt jetzt auf den ersten Anhieb jedenfalls so. Ich bin gespannt. Ich glaube, viel zu lachen werden wir bestimmt haben. Ihr hoffentlich auch. Ja, haben wir es gepackt. Thomas wurde outgetimed. Connection lost. Aber immerhin haben wir die Folge noch gut aufnehmen können. Mal gucken, vielleicht springt er gleich wieder rein hier ins TeamSpeak. Hoffentlich. Das ist ja Timing, oder? Irgendwas ist immer. Immer diese Internet. Das setzt sich eh nicht durch. Es ist schwierig. Er schreibt gerade Moment. Oh, er startet einen Rechner gerade neu. Ja gut, solange kann ich euch ja wieder unterhalten. Irgendwas ist immer, manchmal bei mir, manchmal bei Thomas. Es ist schlimm. Vielleicht dieses Mal liegt es am Rechner und nicht am Internet. Bin ich gespannt, wenn er gleich wieder on air ist. Weiß ich nicht, was soll ich sagen? Das war doch mal wieder Action hier angesagt. Und natürlich nur im Gate Room, nicht nur im Stargate Center, aber doch gut gemacht. Schauen wir mal dann in 2 Wochen auf die nächste Folge und danach in Bälde stellen wir ja dann in Staffel 3 auch um. auf die wöchentliche Ausstrahlung. Da, ja, hoffe ich, dass es euch auch gefallen wird. Oh, da ist es. So schnell startest du neu. Sehr gut.
Ja, eigentlich nur ein Software-Update, ein Update, aber irgendwie hat das den Rechner neu gestartet.
Aber das war Timing jetzt, ne? Vor der Abmoderation.
Na.
Ja, dann.
Ah, man muss ja sagen, Outer City ist ja schon geschickt. Also ich habe hier in der letzten, wenn ich jetzt sage, von wegen habe Outer City neu aufgebaut, sagt da, hier muss er einmal speichern und die Stunde 50, 53, was auch immer, hat er alles schön gemacht. Das ist übrigens, für uns ist es ja jetzt dieses Jahr die letzte Aufnahme. Ne? Ja,
die wollen uns immer reinkriechen in die Folge Aufnahme. Einmal ist es das Internet, einmal ein Update. Ist es
Vor Weihnachten und sowas ist natürlich, wir nehmen jetzt vor Weihnachten noch auf, ist natürlich dann für euch alles schon gelaufen, auch ein gutes neues Jahr haben wir uns schon gewünscht.
Ja, dann Thomas, mach doch die Abmoderation gerne.
Ja, wir können euch an der Stelle ein schönes, also willkommen in 2022. Wir wünschen euch ein erfolgreiches Jahr, hoffen, dass ihr uns treu bleibt. Das mit den 5-Sterne-Bewertungen kennt ihr ja schon, da was anderes geht ja auch gar nicht. Ne? Wir haben das deaktivieren lassen, also
es geht die gar
schlechten
nicht,
Bewertungen bitte bei einem anderen Stargate-Podcast hinterlassen.
Am 9.1., wenn alles normal läuft, habt ihr jetzt diese Folge gehört, genau.
Genau, und wenn ihr das ja später getan habt, shame on you. Sowas muss man immer am Tag hören, wo es erscheint.
Genau, weil es ist, wie wenn ihr Sachen bestimmte aus dem Kühlschrank holt, die Sprachqualität wird dann schlechter. Also
das ist wie im Kino. Also wenn du den nicht am ersten Tag geguckt hast und eine Woche später, da redet ja schon jeder drüber. Also da kann man ja gar nicht mehr mitreden. Das ist ja.
Das wäre doch schade. Ihr müsst doch auf den Social Media Kanälen von uns mitdiskutieren. Am selben Tag natürlich. Ja.
Genau. Live in der Sendung, wie wir das heute schon
machen. Ja, heute, das war wirklich die Live-Sendung. Ja. Genau.
Ja, genau. Feedback, wir freuen uns auch so. Wenn ihr irgendwie eine Lieblingsfolge habt, ne, du hattest es beim letzten Mal schon erwähnt, ne, könnt ihr gerne euch mal Bescheid sagen. Also wenn ihr ein Mikrofon habt, ein vernünftiges
oder
ein Mikrofon
gutes Headset,
gerne mal mitquatschen wollt über eure Lieblingsfolge oder wie der Raphael letztens, der dann irgendwie sich über medizinische Mumpitz auslassen wollt. Also ne, ihr habt ein Hobby und das taucht irgendwie mal auf und könnt da irgendwie massiv Insiderwissen mitbringen.
Speziell jetzt für Staffel 3, die jetzt ansteht, weil wir da ja auf die wöchentliche Ausstrahlung da könnte.
Genau. Und wir brauchen natürlich auch noch Musiker und Choreografen für das Musical.
Also, genau, das brauchen wir auch alles noch.
Ja. Nun gut, live long and prosper. Wir hören uns in 2 Wochen.
In der Tat. Macht's gut.
Tschüss. Jo, ciao.